So, hallo. Wir sitzen hier in der wunderschönen Lessing-Schule im Stuttgarter Hallschlag. Mein Name ist Ulrich Gerst und mit mir sitzt.
Jama,
Und
Sarah.
wir sind sehr charmante Menschen einer 10. Klasse des Lessing-Gymnasiums. Und im Verlauf des letzten Jahres hat uns ein Podcast-Projekt begleitet, über das euch jetzt die Sarah mehr erzählen kann.
Genau, unser Thema war nämlich Corona und wir haben uns sehr, sehr viele Fragen gestellt, weil viele von uns haben darunter auch gelitten. Wir konnten nicht mehr unsere Omas, Opas besuchen, Familien durften sich nicht mehr treffen, man musste in Quarantäne, man durfte nicht raus aus dem Land ausreisen, in Urlaub fahren, man hatte Maskenpflicht, Abstandspflicht. Und da haben wir uns auch oft als Schüler gefragt, warum war das eigentlich so und gibt es vielleicht auch irgendwann mal ein Leben, wo wir ohne Corona leben können, ohne den ganzen Einschränkungen? Und deswegen haben wir auch Politiker und Journalisten eingeladen und denen diese Fragen gestellt.
Genau, so als Vorstellung mal hier kurz haben wir den Andreas Sturm und Max Merseburg von der CDU. Dann haben wir von der FDP Alena Trauschen und Pascal Schenor eingeladen. Petra Olschowski und David Fischer kamen von den Grünen. Und so als Personen aus dem öffentlichen Leben haben wir Stefan Orner vom SWR eingeladen und darunter für mich und für uns so als Highlight eine ganz besondere Persönlichkeit, und zwar Michael Blume, den Religionswissenschaftler. Genau, und so als so in der Klammer am Rande die SPD, die haben wir auch eingeladen, aber leider kam da kein Termin zustande. Genau.
So, und jetzt wünsche ich uns allen viel Spaß und bin auch wirklich ganz gespannt, wie sich unser Podcast am Ende anhören wird.
Also unser erster Gast, Andreas Sturm von der CDU. Ich bin die Meriam und ich bin hier zusammen mit
Sarah.
Genau, und wir steigen erstmal in das Thema Beruf ein. Und bei mir war das so, dass ich immer schon Lehrerin sein wollte, aber es hat sich halt im Laufe der Jahre auch verändert. Ich weiß nicht, war es bei dir auch so?
Bei mir tatsächlich nicht. Also ich wollte schon immer Ärztin werden. Jetzt momentan ja, habe ich so einen langsamen kleinen Wechsel, vielleicht Psychologin zu werden. Aber ich finde es krass, dass es bei dir schon echt früh so einen Wechsel gab.
Ja, das hat sich irgendwie so entwickelt. Das ist ja auch so, dass, also, warum, ich frage mich halt, warum haben Sie, Herr Sturm, Ethik und Religionslehre studiert und nicht Politik, obwohl Sie ja in die Politik eingestiegen sind?
Das war so, weil bei uns war das so, im Sommersemester wurden ganz wenige nur aufgenommen. Dann dachte ich, oh, dann mache ich Religion, wähle das später ab, mache es als Drittfach. Und dann bin ich durch die Lateinprüfung gefallen. Weil man braucht bei Religion, überlegt euch gut, Latein und Altgriechisch. So. Kann euch sagen, was mehr Spaß macht. Einiges. Das heißt, ich bin das erste Mal durch. Bitte?
Ich habe mein Latein und Nachkurs für Geschichte. Das macht
Katastrophe.
keinen Spaß mehr.
Nee, nee. Vor allem nebenbei in der Uni. Das heißt, ihr studiert ein Fach, müsst nebenbei abends und in den Ferien Lateinkurse machen. So, wie euer Lehrer auch. Dann hatte ich mein Latinum, bin da aber das erste Mal durchgefallen. Dann dachte ich mir, jetzt falle ich durch dieses blöde Latinum, muss es noch machen, danach kommt noch Altgriechisch. Ich schmeiße es und gehe zur Religion. Und ich hatte damals ein Stipendium bei der Adenauer Stiftung. Rate ich euch allen, bewerbt euch für Stipendien, gibt es sehr viele und gute. Und dann hatte ich da gesagt, ich höre mit Religion auf, schaffe ich nicht und mache Politik, interessiert mich mehr. Dann hat er gemeint, mach das nicht, weil du machst schon jetzt den ganzen Tag Politik. Ich war bei der CDU-Ortsvorsitzende, da sagst du, dann gehst du morgens in die Schule, machst Politik oder in der Uni, abends genauso weiter, drehst du irgendwann vollkommen durch. Mach doch was wie Religion, wo du mal was anderes machst und vor allem über das, was du machst, reflektierst. Soziallehre, Ethik, und das war ein guter Tipp.
Sie haben ja auch gerade von Abwechslung gesprochen. Aber wie war dieser Weg? Wie sind Sie vom Lehrer zum Politiker geworden? Das wollten wir uns fragen.
Also erstmal war es so, ich bin aufgewachsen in einer politischen Familie, Großvater war CDU-Vorsitzender, Vater war Gemeinderat, habe ich halt mitgemacht. Habe mir alle Parteien angeschaut. Das war wirklich spannend. Also immer wenn ein Politiker gekommen ist, bin ich hingegangen. Weil Politiker haben eine großartige Ausstrahlung. Damals Gerhard Schröder wurde frisch Kanzler zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr noch Gerhard Schröder kennt. Der war Bundeskanzler vor Angela Merkel, also bevor ihr geboren wurdet. Große Persönlichkeit. Oder Jürgen Möllermann, den habe ich getroffen kurz bevor. Der war Fallschirmspringer und irgendwann hat sich der Fallschirm nicht geöffnet. Und kurz vorher habe ich noch bei einer Veranstaltung gesehen. Also immer wenn ein Politiker kam, bin ich hin und mir das angeschaut, fand ich ganz klasse. Denn man muss sagen, Spitzenpolitiker haben eine besondere Ausstrahlung. Das ist einfach so. Sonst wären sie so weit nicht gekommen. Also können wir fast nehmen, wen man will. Da braucht man eine besondere Ausstrahlung dafür. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wow, Politiker wäre cool. Das ist ein cooler Job. Bin dann in den Gemeinderat, habe dort Kommunalpolitik gemacht und habe aber irgendwann dann so, als ich im Auslandsstudium war, gedacht, boah, nee, ich war vorher in Brüssel zum Praktikum am Europäischen Parlament, war dann im Auslandsstudium, habe gemacht, oh nee, so Politiker irgendwie, schlechte Erfahrungen gemacht in Brüssel oder frustrierende Erfahrungen auch. Und dann habe ich gemeint, ich gehe eher in die andere Richtung, komplett Lehrer. Und dann war es halt so, dass bei uns im Wahlkreis die Situation gab, dass wir einen neuen Kandidaten gesucht haben. Es hat sich der Chef der Werteunion aufstellen lassen. Ich weiß nicht, ob euch die Werteunion was sagt. Das ist eine Organisation außerhalb der CDU, die aber sagt, die CDU muss konservativer werden. Kritiker sagen, sie ist sehr AfD-nah. Muss jeder selbst beurteilen. Und da ist der Bundesvorsitzende angetreten und haben sie mich gefragt, ob ich dagegen antreten würde. Und dann war das einfach so, dass ich frustriert war als Lehrer, weil ich gesehen habe, im Grunde Bildungspolitik. Wir machen momentan eine Bildungspolitik aus dem 20. Jahrhundert für Schüler des 21. Jahrhunderts. Und das kann nicht klar gehen. Also vor Corona, müsst ihr euch vorstellen, war ich in England im Jahr 2010 zum Praktikum und jeder Klassensaal war komplett mit Beamer ausgestattet, 2010. Also wenn ich 2010 in Deutschland in eine Klasse gegangen bin, zumindest bei mir im Umkreis, und da war auch nur ein Computer drin, dann war das schon spitze. Ich weiß nicht, wie es hier an der Schule war. Also wir waren im Grunde schon damals fast abgehängt. In Luxemburg habe ich einen Bekannten, die hatten, als Corona kam, innerhalb eines Tages auf Online-Unterricht, jeder hat einfach seinen Computer eingepackt von zu Hause aus. Hier mussten wir uns erstmal unterhalten, oh, wo kriegen wir den Computer her? Wie machen wir das genau? Welche Online-Plattform? Gehen wir auf Microsoft Teams oder ist es illegal? Machen wir doch vielleicht irgendwie Zoom oder geht das auch nicht? Also da habe ich einfach gemerkt zu dieser Zeit, oh, wir sind eigentlich ganz schön hinten dran und da muss jetzt was passieren, weil wir haben nicht so viel Rohstoffe. Man sagt ja immer so, Bildung ist unser Rohstoff, der wächst auch wunderbar nach, aber dafür muss er auch richtig wachsen. Und dann habe ich gemerkt, also ich war immer noch im Gemeinderat, habe da Kommunalpolitik gemacht, war im hessischen Kultusministerium Landespolitik Bildung. Und da muss man sagen, der Landtag oder die Landespolitik ist da, wo Bildungspolitik passiert. Und das hat mich dann gereizt, also im Grunde für die Bildungspolitik. Weil ich halt gesehen habe, das muss ich nachschieben, dass halt im Landtag Bildungspolitik gemacht wird und sehr wenige Leute da sind, die Ahnung von Bildung haben. Also stellt euch vor, weiß nicht, hat jemand von euch die Eltern ein Geschäft? Bäckerei, keine Ahnung, irgendwas. Überlegt mal, ihr habt jemand in der Bäckerei, der Bäcker essen kein Brot backen kann. Würde man nicht auf die Idee kommen. Aber bei der Bildungspolitik ist es so. Da sitzt ein Jurist, erzählt, wir müssen das eigentlich so machen. Jemand ganz anderer sagt, wir müssen es so machen. Und die praktische Erfahrung vor Ort, die wird im Grunde kaum beachtet. Und das hat mich ziemlich frustriert.
Und Sie sind ja auch, also Sie sind ja bei der CDU. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Partei würden Sie wählen, wenn Sie jetzt nicht der CDU beigetreten wären?
Gute Frage, ich weiß es nicht. Weil es ist tatsächlich wirklich so, ich würde wohl kommunal eine andere Partei wählen als in der Landespolitik und in der Bundespolitik. Wahrscheinlich. Man sagt immer, dass die CDU ja eher nahe der FDP ist, aber auch nicht bei allen Themen. Dann gibt es noch die Freien Wähler, die da auch ganz nahe sind manchmal. Also SPD würde ich nicht wählen. Grüne eigentlich auch nicht. Linkspartei sowieso nicht, AfD sowieso auch nicht. Also bleibt nicht mehr ganz so viel übrig.
Sie haben ja auch gerade gesagt, auf jeden Fall nicht die AfD und es kam auch sehr schnell. Und ja, Mediam, man hört ja schon oft auch viel Kritik gegenüber der AfD. Wir waren ja auch vor kurzem mit der Klasse in Berlin beim Bundestag und da haben wir auch gehört, dass oder live miterlebt, wie die AfD tatsächlich sehr stark kritisiert wurde. Und nun wollten wir fragen, Herr Sturm, wie ist es aus Ihrer Sicht? Wie ist der Umgang mit der AfD?
Also die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei. Das heißt, im Landtag hat sie ihr Rederecht und wir reagieren darauf. Ich sehe das immer ganz sachlich, denn man darf nicht vergessen, die AfD betreibt eine Inszenierung. Das heißt, sie macht gewisse Dinge ganz bewusst. Man trifft ja auch manchmal einen AfDler im Fahrstuhl oder außerhalb des Parlaments, sind sie ganz nett und freundlich. Und sobald sie in den Landtag reingehen, fängt so ein gewisser Modus an. Das heißt, man muss darauf reagieren, sachlich. Aber eins ist klar, wenn man natürlich sich zu sehr mit der AfD beschäftigt, dann wertet man sie auch auf. Das ist ganz klar, die sind dagegen, sammeln sozusagen den Rest der Bürger ein, die momentan unzufrieden sind. Und deswegen muss man ihnen mit Argumenten begegnen. Ich hatte mal letztens die Situation, es ging um die Gleichbehandlung ungeimpfter Kinder. Eine Landtagsdiskussion. Die AfD hat es beantragt. Ich habe als jugendpolitischer Sprecher für die CDU gesprochen. Auf einmal kommt bei mir, direkt vor mir, die Frau Wolle und hält eine Rede, die mit dem Antrag nichts mehr zu tun hatte. Also die wollten sagen, hört mal zu, momentan sind Kinder ungleich behandelt, was ja nicht stimmt, mit Testungen etc. Und hat aber dann in ihrer Rede eine Rede über Corona gehalten, dass es alles Quatsch ist, dass man ja weiß und die Wissenschaftler sagen das und man hat ihn genau bewiesen etc. Da war es eine ganz schwierige Situation, darauf zu antworten, weil ich habe über ihren Antrag gesprochen, den sie eingereicht hatte, der gar nicht besprochen wurde, den muss man ja abhandeln als Entgegner, aber trotzdem auch auf ihre Rede noch zu antworten, die aber komplett wirr war. Und das ist eben das Typische der AfD, man muss es einfach sagen, sie haben ihre Taktik. Sehr oft fallen wir auch drauf rein, muss man auch dazu sagen. Das darf nicht passieren. Also ich habe da eher einen sachlichen Umgang. Ich habe immer so den Grundsatz, man muss mit Menschen umgehen wie Menschen. Und Barack Obamas Frau, Michelle Obama, hat mal einen schönen Satz gesagt. When they go low, we go high. Und das ist ein schöner Satz. Weil wenn die nach unten gehen, müssen wir uns nicht auf ihr Niveau begeben. Weil dann schlagen sie uns mit ihrer Erfahrung auf dem niedrigen Niveau, sondern man muss im Grunde die eigene Haltung zeigen, wofür man steht. Und wenn man mal die Wahlen gesehen hat, jeder schimpft zwar über Armin Laschet, aber in NRW hat er das perfekt gemacht, die AfD hat da irgendwie 6%, sind komplett abgestürzt. Und das ist auch meine Überzeugung, wenn man eine gute Politik macht, die man den Menschen erklärt, da muss man keine große Angst vor der AfD haben. Und ich habe oft gesehen, dass dann die AfD irgendeinen Mist geredet hat und dann hat danach der Anschlussredner, man hat dann immer so 5 Minuten zum Antworten, 5 Minuten über die AfD gesprochen. Das heißt, indem ich 5 Minuten über jemand anderes rede, wissen die Leute ja nicht, warum soll ich die Person wählen. Das ist oft das größte Problem im Wahlkampf, dass ich gewählt werden will, rede aber über andere schlecht und will dann, dass die Leute mich wählen. Aber die Leute wollen ja jemanden wählen, weil er eine gewisse Fähigkeit oder gewisse Eigenschaften und nicht, weil er schlecht über andere redet. Und das ist aber sehr oft ein großer Fehler von Politikern, wo viele dann in der Wahl scheitern.
So, und jetzt traut sich die Mächtige.
Wie bezeichnet sich die AfD
irgendwann? Die AfD macht das, was natürlich relativ klug ist in ihrer Situation. Ich glaube, die AfD weiß manchmal, dass sie keine Argumentation hat. So. Und in dem Moment, das kann man im persönlichen Gespräch genauso machen, zweifelt man einfach die Grundlage an. Also das heißt, ich sage zum Beispiel, Corona ist ansteckend, weil der und der Wissenschaftler sagt, dann sage ich einfach, der Wissenschaftler ist gekauft. Das heißt, die Argumentation lautet immer, die Grundlage, die der andere hat, stimmt gar nicht. Also der lügt, der ist gekauft, die haben eine Verschwörung oder sowas. Und das ist die typische Argumentation. Oder es ist eine Halbargumentation, das heißt, der Chef der STIKO hat gesagt, ich würde mein Kind nicht impfen lassen. Dann sagt die AfD, der Seder hat gesagt, Kinder soll man nicht impfen. Dabei ging es bei dem Chef der STIKO drum, um Kinder von 1 bis 5 Jahren. Weil er gesagt hat, da gibt es momentan noch keine Kenntnisse. Wenn ich ein Kind von 1 bis 5 Jahre hätte, würde ich die nicht impfen lassen, aber drüber schon. Und die AfD macht raus, bitte keine Kinder impfen. Und das ist eben die Sache, die zwischen Halbwahrheiten und Anzweifeln der anderen Autorität. Das ist aber meistens bei Populisten so, das hat man ja auch bei Donald Trump gesehen. der da in die ähnliche Richtung gegangen ist. Wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, hat er dann von Fake News gesprochen, zum Beispiel von gekauften Medien. Und dann kann man im Grunde jeden Vorwurf entkräften und braucht keine Argumentation mehr. Weil sobald ich sage, naja, das andere ist ja eigentlich gelogen oder gekauft oder erfunden oder Verschwörung irgendwo, dann ist keine Argumentation mehr möglich.
Herr Sturm, jetzt noch eine Frage zu Ihrer Zukunft. Was möchten Sie als Politiker auch mal erreichen?
Also, oberstes Thema ist Bildungspolitik. Das heißt, ich möchte erreichen, wenn ich über Bildungspolitik spreche, dass wir wegkommen von dem Grundsatz, alle müssen gleich sein. Wir brauchen keine Bildungsgleichheit, wir brauchen eine Bildungsgerechtigkeit. Das heißt, dass jeder das, was er tun will, im Bildungssystem erreichen kann. Dass er zum Beispiel sagt, hör zu, ich will eine Ausbildung machen, will aber da viel Geld verdienen können. Und das ist mit Ausbildung möglich. Meisterprämie haben wir eingeführt zum Beispiel. Weil ich finde es ganz unfair, dass Leute, die studieren, das kostenlos tun dürfen, wenn sie aber den Meister machen, wo man übrigens sehr viel mehr Geld verdienen kann als im Studium, die den Meister machen, die dann auf einmal sehr viel mehr Geld bezahlen müssen. 5.000 Euro für einen Meister. Und das müssen wir einfach mehr forcieren, dass wir sagen, wir müssen die Berufsschulen stärken, wir müssen die berufliche, die duale Ausbildung stärken, wir müssen die Realschulen stärken, dort, wo diejenigen ihr vorbereitet werden auf eine, ich nenne es jetzt mal, duale Ausbildung, die aber trotzdem die Chance haben dürfen, danach über Fachhochschulreife an die Uni gehen zu dürfen. Und das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Also erstens Bildungspolitik, zweitens Wissenschaftspolitik, dass wir im internationalen Vergleich nicht abgehängt werden. Wir haben hier Top-Unis in Baden-Württemberg. Wir sind gerade dran, ein Lebens-Life-Science-Zentrum in Heidelberg zu errichten, wo es um Krebsforschung geht, wo weltweit das Top-Krebsforschungszentrum entstehen soll. Und da reden wir von einem Betrag, der jetzt locker gemacht wird, von 300 Millionen Euro. Und das ist ziemlich viel Geld. Einfach um die baden-württembergischen Unis weltweit weiter voranzubringen, denn das ist eine Katastrophe, wenn ihr mal schaut, wo sind die besten Unis der Welt? Was glaubt ihr? Seht es ja gleich. England und USA. Wir haben bei den Top 10 der weltweiten Unis 8 bis 9 aus England oder USA. Manchmal ist auch Zürich irgendwie dabei oder so. Aber im Grunde spielt in Oxford, in Cambridge, in Harvard, in Stanford, Berkeley, da geht die Post ab, da spielt im Grunde der wissenschaftliche Topbetrieb und dort wird für die Zukunft viel gemacht. Wenn ihr dann mal schaut, wo die Gründer von Google, Microsoft, Facebook waren, hier eben an den Top-Universitäten. Und das hat einen Grund. Das heißt, da müssen wir massiv weiter dranbleiben.
Und Sie waren ja auch Lehrer und das heißt, Sie haben auch jetzt auch in der Politik viel mit Jugendlichen zu tun. Wie sehen Sie die Lage der Jugendlichen?
Die Lage der Jugendlichen sehe ich als sehr kritisch an, weil die Jugendlichen eine Gruppe ist, die kaum eine Lobby hat. Das heißt, überlegt euch, Lufthansa hat ein Problem, dann geht der Lufthansa-Chef milliardenschwer zur Bundesregierung und sagt, ich habe ein Problem. Bei Jugendlichen gibt es ja keinen Ansprechpartner. Dass es irgendwie eine Jugendgruppe gibt, die sagt, das wollen wir. Es gibt die Jugendverbände, das ist auch gut so, aber die klare Lobby fehlt. Ich bin ja in meiner Partei jugendpolitischer Sprecher. Wir schauen jetzt, dass wir in der Enquete-Kommission, das ist eine Kommission, die sich mit der Bewältigung der Krise beschäftigt, dass wir da insbesondere die Lage der Jugendlichen anschauen. Denn als wir damals vieles geschlossen haben, haben wir uns immer darüber unterhalten, okay, was machen wir mit der Gastronomie? Wie gehen wir mit öffentlichem Nahverkehr um? Wir haben aber die Vereine mehr oder weniger, gerade in den Jugendlichen aktiv, sind einfach zugemacht. Und das kann man natürlich mal einen Monat oder zwei machen. Das ist ja über Monate gegangen. Da war eine vollkommene Ungewissheit. Und ich glaube, wir müssen auch in dieser Situation mehr auf Jugendliche achten. Und das kann man meiner Meinung nach nur, indem man Jugendlichen mehr Beteiligung zubilligt, zum Beispiel über Jugendgemeinderäte. Wir brauchen mehr Jugendbeteiligungsformate, die dann in den Gemeinden vor Ort Vetorecht haben oder Einspruch, einen Einspruch geben können oder Geld zur Verfügung bekommen, damit was machen. Dass Jugendliche direkt politisch sich engagieren. Denn eins ist klar, Jeder kann sich politisch engagieren und jeder kann was bewirken.
Jetzt kommen wir aber zurück auf das eigentliche Thema von vorhin, also von unserem Podcast, und zwar Corona. Und da wollten wir fragen, ja, Herr Sturm, wie hat sich Corona auf Ihre Arbeit ausgewirkt? Sie sind ja Politiker und wir haben das ja alles, also Corona haben wir nur unter Familien und Schülern kennengelernt, wie die, wie das Umfeld war, wie die Beschränkungen auf uns sich ausgewirkt haben. Aber wie war es eigentlich für Politiker? Da wollten wir auch mal hinter die Kulissen schauen.
Also es ist ja so, dass ich vorher Lehrer war, bis ich als Landtagsabgeordneter gewählt wurde und dann auch noch einige Monate später bis zu den Sommerferien. Da war das wie bei euch auch, Maske tragen, Unterricht von zu Hause aus, war eine komplette Umstellung. Ich habe dann auch noch im Kultusministerium in Hessen gearbeitet, beziehungsweise in der Lehrkräfteakademie, in der Lehrplanarbeit. Dort haben wir dann normal zu Hause gearbeitet, aber es war halt auch so, ich bin Fußballschiedsrichter zum Beispiel. Die Spiele sind auf einmal alle ausgefallen. Also wie im Grunde für euch auch, Kontaktbeschränkungen. In der Schule haben wir das Gleiche erlebt. Und nachdem ich dann in den Landtag gekommen bin, habe ich es im Grunde nie anders kennengelernt. Das heißt, in der Fraktionssitzung mit Schutzschild, Bürgergespräche nur noch schwer möglich, Veranstaltungen wurden abgesagt. Ich hatte da damals 2-3 Veranstaltungen geplant mit über 400 Leuten, unter anderem Friedrich Merz hatte ich damals eingeladen, der wäre zu einer Firma gekommen, ich habe die gefragt, können wir das bei euch machen, 400 Tickets verkauft, eine Woche vorher wurde es abgesagt. Absolute Katastrophe im Wahlkampf, aber so ist es halt, also da muss jeder mit umgehen und im Grunde ist es wie bei vielen Krisen, am Ende setzt sich der durch, der mit der Krise am besten umgehen kann. Denn im Grunde ist ja auch Krise Normalfall, also wenn ich jetzt mal zurückdenke, seit ich geboren bin, gibt es Krisen. Ich wurde geboren, da war Tschernobyl in dem Jahr, 1986. Danach war irgendwie Zusammenfall der Sowjetunion. Dazwischen gab es mal irgendwann, da war noch niemand hier geboren, Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Da hieß es, man darf nicht mehr Rindfleisch essen, sonst bekommt man Rinderwahn. Dann habe ich verboten bekommen, zu McDonald's zu gehen und Burger zu essen. Dann war danach die Schweinegrippe. Danach hatten wir irgendwie den 11. September. Wo es dann auf einmal hieß und man ist plötzlich nach Mannheim gegangen, ich komme aus Nordbaden, dann stand da alle mit Maschinenpistolen. Also ich habe irgendwie so den Eindruck, wenn man mal zurückschaut, es kommt uns gar nicht so vor, aber wir kommen im Grunde alle 2 Jahre, dann hatten wir die Finanzkrise, dann hatten wir die Flüchtlingskrise, man sagt auch, Angela Merkel war die Krisenkanzlerin, also auch wenn es jetzt keinen großen Krieg gab wie damals im Zweiten Weltkrieg, ist doch die letzte Zeit Krisenbewältigung gewesen.
Es wurde ja auch oft darüber geredet, Impfpflicht, Impfzwang, sollten Impfungen verpflichtet sein oder nicht. Es gab ja auch oft Streitigkeiten, Mariam, ich weiß nicht, war das bei euch auch so, dass man so ein Umfeld mitbekommen hat, dass eine dafür waren, die anderen waren dagegen und man konnte sich so irgendwie in der Gesellschaft nicht einigen, oder?
Ja, auf jeden Fall, auch unter Freunden, Familien, eigentlich immer gab es, das war so die Frage, die man immer gestellt hat, wenn man geredet hat.
Genau, und da stellen wir uns jetzt auch die Frage, ja, Herr Sturm, wie stehen Sie zur Impfung? Sagen Sie, es braucht Impfpflicht oder doch nicht?
Also, ich habe mich in der Zeitung dafür ausgesprochen, weil die jetzigen Maßnahmen nicht gefruchtet haben, muss aber auch dazu sagen, wenn wir eine generelle 2G-Regelung hätten, wäre das im Grunde eine Art allgemeine Impfpflicht. Wir müssten die nur konsequent durchsetzen. Da wir das nicht haben, brauchen wir wohl die allgemeine Impfpflicht, denn das Problem ist derzeit, dass die Inzidenzen ja ganz egal sind. Also kaum jemand, den ich kenne, der geimpft ist, hat einen schweren Verlauf. Wir haben aber momentan die Füllung der Intensivbetten. Und das ist momentan ein derart großes Problem. Wir haben Absagen von wichtigen Operationen. Wir haben gewisse Bereiche in Baden-Württemberg, da darf kein Autounfall passieren, weil keine Intensivbetten mehr zur Verfügung stehen. Und das ist ein großes Problem. Und was mich so verändert hat, ist, vor 2 Monaten haben mich Leute angeschrieben und gesagt, keine Impfpflicht, bitte. Da waren wirklich Dutzende Leute, die mich wegen der Impfpflicht angeschrieben haben. Momentan schreiben mich Leute an, die auf der Intensivstation waren und das durchgemacht haben, oder Familienangehörige, die sagen, wären wir doch nur geimpft gewesen. Und das ist gerade ein spannender Wechsel. Denn man muss es wirklich sagen, Das Schlimme an Corona ist, wenn man es richtig bekommt, einen schweren Verlauf hat. Zu mir hat ein Mann gesagt, dann stirbt man nicht, dann verreckt man. Das heißt, man ertrinkt von innen. Der hat es miterlebt, bei ihm war es so, hat es aber auch miterlebt, wie jemand sehr stark gelitten hat. Die Lunge füllt sich mit Wasser und man kann nichts dagegen tun. So sprichwortartig. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, wir haben diese schweren Verläufe. 95% sind ungeimpft. Und jetzt müssen wir halt überlegen, wie ist die Abwägung? Jemand, der auf der Intensivstation ist und jemand anders den Platz wegnimmt, wie geht man damit um? Dann gibt es Leute und sagen, dann behandelt man die eben nicht. Das geht aber nicht aus ethischen Gründen. Wenn wir in die Triage kommen, das entscheiden müssen, ist auch ganz schwierig. Von daher ist wohl die Impfpflicht eine Möglichkeit. Ich sehe aber allerdings noch große Probleme mit der Umsetzung. Denn was auch wichtig ist, ist eine Impfpflicht und kein Impfzwang. Das heißt, man muss es nicht tun. Man muss halt dann eine Strafe zahlen. Und da müssen wir ganz genau drauf achten, was ist denn dann die Strafe? Ist das eine Einmalzahlung? Ist es monatlich? Weil Impfpflicht hatten wir ja schon mehrfach. Ich glaube, bis 1976 auch für Masern, glaube ich, war das.
Wenn man jetzt ein Kind in die Schule bringen will, muss es gegen Masern geimpft sein. Oder Kindergarten. Also ihr alle unterliegt eben so einer Art von Impfpflicht, müsst gegen die Masern geimpft sein. Zweimal, auch die Lehrer.
Genau, nee, es war was anderes, Pocken oder so. Pocken waren bis 76. Also im Grunde haben wir auch schon eine Masernimpfpflicht und in dem jedes Kind gegen Masern geimpft sein muss, es wird halt mal dann erwachsen, aber ist im Grunde gegen Masern geimpft. Und ich habe also auch natürlich Verständnis für Leute, die sagen, oh, ich habe Angst. Man muss aber auch dazu sagen, nichts wurde bisher häufiger verimpft. Also alleine in den USA innerhalb kürzester Zeit damals, die haben ja, ich glaube, 40 Millionen Impfdosen innerhalb von wenigen Wochen. Das gab es noch nie. Und wichtig ist auch die Erkenntnis, hat mir gerade ein Arzt erzählt, es gibt keine Spätfolgen, es gibt nur Langzeitfolgen. Das gibt es, dass man von Impfen Schaden bekommt. Aber nicht, dass der erst nach einem Jahr auftritt oder nach zwei. Das hat man dann sofort. Und von daher, wenn man dann die Zahlen sieht, wie es jetzt aussieht, muss man immer abwägen. Was ist mir wichtiger? Gefahr an Corona, die kann man ganz genau ausrechnen, die ist sehr hoch. Oder halt, ich lasse mich impfen. Und einer von einer Million hat halt dann ein Problem. Das ist immer eine Abwägung. Macht ihr aber auch jeden Tag, wenn ihr entscheidet, fahre ich Fahrrad oder fahre ich Auto.
Dankeschön, dass Sie es mit uns geteilt haben. Das heißt, wir können festhalten, Sie sind zwar für die Impfpflicht, das ist wichtig, aber kein Impfzwang. Und nun die letzte Frage unseres heutigen Interviews. Was denken Sie, wie sieht die Zukunft aus? Werden wir auch irgendwann mal ohne Corona weiterleben können, werden die Beschränkungen wegfallen und genau, wie stehen Sie dazu, wie stellen Sie sich vor, wie Corona sich demnächst in der Zukunft entwickelt?
Also ich kann Ihnen nicht einmal sagen, wie der Januar aussehen wird. Es kann sein, dass wir irgendeine Variante bekommen, dann hocken wir wieder alle zu Hause. Es kann sein, dass alles super ist und der Metz wird der tollste Metz, den wir je hatten. Deswegen ist es schwierig, 10 Jahre vorauszublicken. Ich sage es jetzt mal so und jetzt kommt eine Politikerantwort. Es kommt darauf an, wie wir 3 Herausforderungen meistern. Die erste Herausforderung ist Corona und die Auswirkungen. Das wird ein ganz großes Problem sein. Und wir haben jetzt riesig Schulden aufgenommen. Wir haben in vielen Bereichen Bildungsdefizite. Das ist so ein großer Punkt. Der zweite Punkt ist, wie wir uns international in der Konkurrenz mit den anderen Ländern aufstellen. Stichwort China zum Beispiel. Ich sage nur ein Beispiel. Letztes Jahr war ja Tag der Deutschen Einheit, wie jedes Jahr. Und da haben wir drüber uns gestritten mit dem Gender-Stern. Habt ihr alle mitbekommen, ob dann Stern hin muss oder nicht. Das war unser großes Thema zum 3. Oktober, wenn man die Tageszeitung geschaut hat. Der chinesische Präsident hat verkündet, China wird die Weltmacht im Jahr 2050 sein, auf jedem Gebiet. Kulturell, militärisch, wirtschaftlich und technologisch. Das ist die Ansage. Das heißt, während wir uns teilweise noch mit Gender-Ständchen beschäftigen, irgendwelchen Quatsch, haben andere Länder die klare Perspektive, Deutschland ist Exportweltmeister, da müssen wir eigentlich hin. Wir müssen da sehr aufpassen, dass wir nicht nur noch von der Substanz leben und irgendwie uns mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern dass wir uns ganz genau überlegen, wo wollen wir morgen hin. Und die dritte große Fragestellung, das ist dieses große schwarze Loch. Ihr habt ja den 11. September gar nicht bewusst mitgenommen. Ich war da 15 Jahre alt. Das war für mich damals mit das einschneidendste Erlebnis in der Welt. Man kann sagen, ich weiß nicht, was ich sagen kann, vor und nach dem 11. September. Egal in welchem Bereich. Plötzlich war das ganz schwierig zu fliegen. Plötzlich war eine Überwachung da in gewissen Bereichen. Also es gibt immer wieder so, und genauso wird Corona sein, wir werden jetzt uns überlegen, die Welt vor und nach Corona. Ich war sogar letztens in der 3. Klasse, da habe ich die Schüler gefragt, ob sie sich vor Corona erinnern können. Für einen Drittklässler, da gab es keine Welt vor Corona. Also, weil die haben ja eh nicht so die lange Erinnerungsfähigkeit. Die wissen gar nicht mehr, wie es war ohne Maske im Unterricht. Das haben sie nämlich nur ein Vierteljahr erlebt. Das heißt, es gibt diese große Blackbox, wo wir nicht wissen, was passiert, wo jederzeit irgendein Einschlag kommen kann. Denkt zum Beispiel an die Atomkatastrophe in Fukushima. Ja, später planen wir alle, Kernkraftwerke abzuschalten.
Vielen Dank, Herr Sturm, dass Sie da waren und dass Sie uns diese Fragen beantwortet haben. Die Fragen waren uns natürlich sehr wichtig und deswegen wollten wir sie unbedingt auch von Ihnen beantwortet bekommen haben. Genau, vielen Dank.
Vielen Dank für Ihre Antworten. Und nun kommen wir zu einem Bundestagabgeordneten, und zwar dem Max Mörseburg von der CDU. Hier spricht Jana.
Und die Celine.
Genau, und zwar haben wir als unsere erste Frage für Sie eine sehr interessante Frage. Es ist über die Ukraine. Und zwar wollten wir Sie fragen, so, warum werden die Flüchtlinge aus der Ukraine anders behandelt als die Flüchtlinge von anderswo, also sei es Syrien, Irak, Türkei oder so. Aber warum werden ausgerechnet die Ukrainer jetzt so anders behandelt? Warum haben sie jetzt zum Beispiel bessere Chancen auf Weiterbildung, auf neue Wohnungen und alles? Also warum ist das so?
Also zunächst mal ganz technisch, warum ist es so? Es ist so, dass die Europäische Union eine Richtlinie erlassen hatte, und zwar nach dem Balkankrieg, wo wir eben schon mal in Europa Krieg hatten in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir auch einen riesengroßen Konflikt hatten mit sehr, sehr vielen Flüchtlingen. Und auf diese Situation hin wurde 2001 im Nachgang dann sozusagen eine Richtlinie entlassen, die heißt Massenzustromrichtlinie, die besagt, dass es die Möglichkeit gibt, wenn alle Länder gemeinsam sich entscheiden, dass wir für ein Jahr einem Land, in dem Krieg herrscht, allen Menschen ohne zu prüfen ein Aufenthaltsrecht geben können. Das heißt, wenn alle europäischen Länder sich einig sind, dass aus diesem Konfliktland alle herkommen dürfen, dann dürfen die das für ein Jahr und haben automatisch einen Aufenthaltsstatus. Normalerweise wird es ja geprüft, das heißt, man kommt her, dann kommt das Amt und fragt, ja, okay, wo kommst du her, warum wirst du dort verfolgt oder was ist da für eine Situation, dass du dort nicht bleiben kannst. Und deswegen ist mal ganz technisch gesprochen einfach die Situation so, dass eben in der Vergangenheit, das bei keinem Konflikt so war, dass alle Länder in Europa bereit waren, diese Waffenzustromrichtlinie scharf zu schalten. Jetzt waren sie es und dadurch ist die rechtliche Folge eingetreten, dass in Deutschland alle Ukrainer automatisch das Aufenthaltsrecht haben. Jetzt ist aber natürlich was ganz Richtiges dabei gewesen bei dem, was du sagst, Erif. Wir können natürlich keine Unterschiede machen in der Behandlung von Menschen, die wir hier aufnehmen. Wir können auch keinen Unterschied machen im quasi in der Hierarchie des Leids oder sowas. Also der Ukraine-Konflikt schlimmer oder ein anderer Konflikt schlimmer. So eine Diskussion darf man hier nicht führen. Das würde auch unserem Grundgesetz widersprechen, weil wir das eben nicht bewerten, irgendwie, ob das Leid vom einen oder vom anderen schlimmer ist. Aber was, glaube ich, schon ganz wichtig ist, ist, dass wir natürlich weltweit eine Grundregel haben, dass die Nachbarländer sich ganz besonders an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligen. Also wir haben da zum Beispiel aus Venezuela ganz viele Flüchtlinge gehabt, die nach Mittelamerika hochgewandert sind. Zum Beispiel in Mexiko sind ganz, ganz viele Flüchtlinge angekommen. Wir haben zum Beispiel im Syrien-Konflikt gehabt, dass ganz viele Flüchtlinge in der Türkei untergekommen sind. Da hat die Türkei unglaublich viele Menschen aufgenommen. Wir haben in anderen Konflikten, zum Beispiel im Israel-Palästina-Konflikt, war der Libanon ein Land, der unglaublich viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Also wir haben eigentlich schon eine Grundregel, dass natürlich Nachbarländer einen größeren Anteil tragen und wir jetzt nicht weltweit alle Flüchtlinge verteilen, sondern dass natürlich die Region die Hauptlast trägt. Und deswegen ist es natürlich andersrum schon klar, dass bei einem Konflikt in Europa wir jetzt nicht sagen, ja komm, hier Türkei nimmt man nochmal irgendwie Ukraine zusätzlich auf, sondern dass schon die europäischen Länder zum nächsten Mal dran sind, noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen als in vergangenen Krisen, damit eben in der Region, soweit es eben möglich ist, Menschen aufzunehmen. Was eine Folge ist, die ich jetzt nicht gut finde, ist, dass die aktuelle Regierung entschieden hat, dass die nicht nur einen sicheren Aufenthaltsstatus haben, die Ukrainer, sondern dass sie zusätzlich auch noch andere Leistungen bekommen. Bisher haben die Flüchtlinge, die hergekommen sind, Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz, komplizierter Titel, ist aber im Prinzip sowas wie Hartz IV für Flüchtlinge, das ist ein bisschen geringer und es hat andere Gesundheitsvorsorgeleistungen zum Beispiel, ist also ein Ticken weniger. Es ist vom Geldbetrag nicht viel, das sind irgendwie 8 oder 9 Euro im Monat, aber es ist halt weniger. Und die Regierung hat es jetzt beschlossen, dass wir das den Ukrainern nicht mehr auszahlen, sondern dass die gleich von Anfang an das etwas bessere Arbeitslosengeld, also Hartz IV, bekommen. Das finde ich nicht richtig, ganz einfach aus dem Aspekt, weil es für mich keinen Grund gibt, die beiden Gruppen unterschiedlich zu behandeln. Und ich aber zum anderen auch sage, was ich auch nicht richtig finde, jetzt im Nachhinein zu sagen, wir werden jetzt quasi allen dieses Hartz IV zur Verfügung stellen, weil ich glaube, dass wir in Deutschland im Moment, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, in der Situation sind, in der wir eben nicht bei jeder Gelegenheit, es trifft nicht nur diese Entscheidung, sondern auch ganz viele andere, dass wir nicht jedes Mal immer den Geldbeutel aufmachen können, weil wir unser Sozialsystem sowieso in der Situation reingerät, wenn wir über das Thema Rente sprechen. Ja, also alle, die hier sitzen, haben sich hoffentlich schon mal mit privater Altersvorsorge auseinandergesetzt, weil unsere Sozialsysteme leider so aufgestellt sind, dass wir vermutlich nicht mehr so viel Rente rausbekommen werden, wie jetzt die Generation, die jetzt in Rente geht. Und bei euch wahrscheinlich wird es nochmal ein bisschen schwieriger als bei mir. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein, dass wir unseren Sozialstaat nicht immer weiter ausweiten. Und dann finde ich, ist es schon in Ordnung, dass Menschen, das geht ja auch nur bis zur Anerkennung, also sobald jemand hier einen festen Status hat, also zum Beispiel dann eben als Asylbewerber anerkannt, wäre eine Möglichkeit, um einen Status zu bekommen, dann fällt der automatisch ins ganz normale Regelsystem, kriegt die gleichen Leistungen wie jeder andere. Aber diese ersten ein, zwei Jahre im Prozess finde ich das völlig gerechtfertigt, dass jemand einen Ticken weniger Leistung bekommt, da geht es ja wirklich nicht um viel, als jemand, der hier selber davor ins System eingezahlt hat oder deren Eltern ins System eingezahlt haben. Das ist eine Differenzierung, da kann man auch keine großen Unterschiede machen, weil da geht's ja, sind wir ja schon am Minimum, aber ich glaube, eine kleine Differenzierung ist da möglich, aus der man dann rauskommt, wenn man hier fix im System drin ist. Und sobald man hier drin ist, wird jetzt nicht nach Herkunft oder sowas unterschieden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und deswegen, ja, fand ich diese Unterscheidung in den Leistungen nicht in Ordnung, aus verschiedenen Gründen und bin da auch ganz bei dir, dass man da keine Unterschiede machen sollte. Also es ist so, wir waren tatsächlich ja, also als Unionsfraktion dagegen, dass wir das System geändert wird. Wir waren dafür, dass es dieses Asylbewerberleistungsgesetz sowohl für Ukrainer als auch für andere Flüchtlinge weiterhin gibt. Die Koalition, also die Regierung aus FDP, SPD und Grünen, wollte jetzt zunächst mal eben die Ukrainer aus dem System rausholen und die ins Hartz-IV-System quasi überführen. Und hat das jetzt auch gemacht. Das heißt, das wurde jetzt gerade erst entschieden. Und es wird jetzt wahrscheinlich die Diskussion automatisch aufkommen, weil es die logische Folge, fast jeder denkt da im Prinzip wie du und sagt, es kann ja eigentlich nicht sein, dass es da unterschiedliche Leistungen gibt, dass man dann quasi die anderen auch wieder in das normale System überführt. Ich finde das allerdings schwierig. Also ich finde, der Fehler wurde gemacht, als man die einen aus dem System rausgeholt hat. Weil wie gesagt, wir werden in den nächsten Jahren keine Diskussion darüber führen, wie wir noch mehr Geld verteilen können, sondern wir werden sehr bald vermutlich, vor allem wenn es mit dem Krieg so weitergeht, in eine Situation reinkommen, in der wir darüber diskutieren müssen, wo kürzen wir Gelder. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt ganz gut überlegen, ob wir zusätzliche Sozialausgaben jetzt noch uns überlegen. Und ich glaube, wie gesagt, vor allem, man muss ja auch mal diese Gerechtigkeitsdebatte nicht nur zwischen verschiedenen Gruppen, sondern auch mal zwischen verschiedenen Generationen sehen. Es kann ja nicht sein, dass die jetzige Rentnergeneration quasi weiterlebt, als wäre nichts gewesen, aber für die nächste Rentnergeneration ist nachher kein Geld mehr übrig, weil das System eben so aufgebaut ist, dass es nur funktioniert, wenn man eine andere Demografie hat. Und deswegen, wie gesagt, wir werden auch bei der nächsten Entscheidung vermutlich kritisch sein, weil wir eben auch bei der ersten gesagt haben, wir müssen bei diesen Sozialausgaben bremsen. Wir haben ein sehr, sehr umfassendes Sozialsystem und deswegen weiß ich noch nicht, wie die Debatte ausgehen wird, aber es wird bestimmt eine Debatte dazu geben. Die ersten Forderungen vom EKD gab es jetzt, also von der evangelischen Kirche, wurde das jetzt aufgemacht. Und ich finde absolut zu Recht, Ich finde die Debatte völlig logisch und ich verstehe genau, was du sagst. Ich finde nur, wie gesagt, wir hätten nie die einen rausnehmen dürfen und anders stellen als die anderen bei der Frage Leistung. Ich finde das was anderes bei der Frage Aufenthaltsrecht. Ist halt einfach auch eine Frage der Praktikabilität. Wenn wir jetzt noch irgendwie Beamte an die Grenzen hingestellt hätten und irgendwie versucht hätten, das, was wir 2015, das Chaos, das wir hier schon hatten, jetzt auch noch bei der Ukraine-Krise zu machen, da hätten wir uns selber ins eigene Fleisch geschnitten. Deswegen, sag ich mal, das ist eine andere Frage, aber bei den Leistungen einen Unterschied zu machen, finde ich absolut nicht nachvollziehbar und teile ich auch einfach nicht. Das ist so.
Vielen Dank für Ihre interessante Antwort. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die eher zu Ihrer Person passt und zu Ihrem Beruf. Warum haben Sie denn die CDU als Ihre Partei gewählt?
Also zunächst mal habe ich mich relativ früh dazu entschieden, ihr seid in der 10. Klasse, oder? Wenn ich das richtig weiß.
Ja.
Okay. Also ich habe mich ziemlich früh dafür entschieden, auch Politik machen zu wollen. Ungefähr wahrscheinlich in eurem Alter, vielleicht sogar noch einen Ticken jünger, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass das auch dazugehört in gewisser Maße, dass wir das brauchen als Gesellschaft auch, dass Menschen auch was machen müssen. Auch das fängt jetzt an bei vielleicht irgendwie in der SNV, hieß es bei uns, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so heißt, irgendwie mitzuarbeiten, aber dann eben auch politisch für die Gesellschaft was zu tun, also auch, sag ich mal, unsere Gesellschaft zu tragen. Es war aber, sag ich mal, jetzt nicht so, dass ich da jetzt übermotiviert war oder sowas, sondern das war eher so ein bisschen, ja, ich möchte da was machen und mich da engagieren, genauso wie ich das in der Schule eben auch davor gemacht hatte. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wo will man das machen. Für mich war das relativ einfach, also zuvorderst aus dem Grund, weil ich einfach schon immer ein Freund von pragmatischen Entscheidungen war und die CDU natürlich im Gegensatz zu den meisten anderen Parteien keine Ideologie hat. Also wir haben ja keine klare Ideologie, der wir unsere Parteiprogramme unterordnen, also den Liberalismus oder den Sozialismus oder den demokratischen Sozialismus oder weiß ich nicht, sondern wir haben nur ein gemeinsames Wertegerüst. Das heißt, für uns, also wer Mitglied der CDU werden möchte, der muss kein Christ sein, aber der muss die Grundidee des christlichen Menschenbilds teilen. Also der muss, und das tun eigentlich, würde ich mal jetzt sagen, die meisten Religionen zum Beispiel, dass jeder Mensch an Würde geboren ist und diese Würde unantastbar ist, was ja auch im Grundgesetz seinen Niederschlag gefunden hat. Das ist so ein bisschen die Grundidee der CDU. Dann haben wir über die Jahre hinweg ja auch, sag ich mal, die soziale Marktwirtschaft erfunden, wo auch, sag ich mal, christlich gedachte Positionen wie die christliche Soziallehre, die auch, sag ich mal, ein religiöser Aspekt ist, den man in vielen Religionen findet, gemeinsam aber mit sowas, mit was Liberalem wiederum, nämlich der liberalen Wirtschaftsordnung, gemeinsam zu einem Projekt, das für Deutschland wirklich ganz gut funktioniert hat, die soziale Marktwirtschaft, haben wir ja auf den Weg gebracht. Das heißt, das sind alles Entscheidungen, die eben nicht klar ideologisch orientiert sind, sondern eher pragmatisch und eben auf einer gemeinsamen Wertebasis. Das führt natürlich auch dazu, dass wenn wir einen Parteitag haben, dass da Leute dabei sind, die wirklich gar nichts miteinander zu tun haben und die wirklich sehr, sehr weit voneinander entfernt sind, weil man eben nur diesen einen gemeinsamen Nenner hat. Das macht es natürlich manchmal kompliziert, Entscheidungen zu fällen, weil man nicht sagen kann, bei der FDP wird es im Zweifel immer die Entscheidung für Freiheit und gegen staatliche Eingriffe sein. Bei der SPD wird es wahrscheinlich immer genau anders sein, dass eben doch eher man sich für den Staat entscheidet und wir haben eben keine klare Orientierung. Aber das macht es natürlich auch leichter in den Sachentscheidungen nachher, finde ich jedenfalls, gute Lösungen zu finden, wenn man pragmatisch entscheiden kann. Wenn wir natürlich dann über Sachen wie das Abtreibungsverbot oder sowas sprechen oder die Suizidhilfe, so dann sind es schon wieder Sachen, wo man, sage ich mal, in einen ethischen Konflikt reinkommt, wo dann auch so eine Wertebasis eine klare Orientierung geben kann. Also zum Beispiel bei der Suizidhilfe jetzt sind wir natürlich, das wird jetzt gerade beschlossen werden, sind wir als Partei relativ kritisch. Wir werden, da darf zwar jeder abstimmen, wie er möchte, aber bei uns werden viele Abgeordnete sagen, okay, das Leben ist natürlich, hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns, eben christliches Menschenbild. Muss nicht jeder Christ sein, aber jeder muss diese Idee teilen. Da sind wir eher kritisch. Bei vielen anderen Fragen lässt es sehr viel Spielraum. Und wenn man natürlich pragmatisch auf solche Fragen Antworten finden kann, glaube ich, dass man nachher weiterkommt, als wenn man immer im Vorhinein schon weiß, wie die Antwort gewesen wäre. Und deswegen war das für mich eine relativ einfache Entscheidung dann, wo ich hingehen möchte. Und bin damit auch sehr, sehr zufrieden. Also ich habe ganz viele Leute in meiner Partei, wo ich mir denke, oh Gott, also da kann ich gar nichts mit anfangen. Aber wenn ich eine Partei haben wollte, die 100% meine Meinung teilt, dann hätte ich genau eine Option, nämlich meine eigene Partei zu gründen. Und sobald ich dann Mitglieder gewinnen würde und ich nicht mehr alleine in der Partei wäre, dann wäre es schon wieder nicht mehr die Partei, die 100% meinen Meinungen entspricht, weil das geht nämlich gar nicht. Jeder Mensch ist so anders und so unterschiedlich, dass man das vielleicht nicht auf den ersten Blick merkt, aber selbst die allerbeste Freundin wird irgendwann mal eine andere Meinung zu einem Thema haben. Und deswegen, das ist einfach so eine Demokratie, da muss man sich auch intern dann mit den anderen arrangieren. Aber ich glaube, vom Typ Mensch, die Leute vor allem auch hier in Stuttgart, die ich getroffen habe, wir haben ja jetzt auch den Oberbürgermeister, zum Beispiel den ersten Bürgermeister, auch die anderen Funktionsträger und so, mit denen ich hier zusammen Politik gemacht habe, denen habe ich mich immer sehr nah gefühlt. Das waren für mich Leute, mit denen ich mich gut identifizieren konnte, die so ein bisschen, wo ich sage, okay, das ist jemand, der denkt vielleicht so ein bisschen wie ich oder der lebt irgendwie ein Leben so wie ich, da kann ich mich irgendwie, kann ich gemeinsam Ideen entwickeln und gemeinsame Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dieses Gefühl hat, wenn man eine Partei auswählt. Und dann war ich dort drin, habe dann irgendwie, ja, so ein bisschen in unserer Jugendorganisation, der Jungen Union, war ich aktiv, war da auch Vorsitzender irgendwann hier in Stuttgart. Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Man tritt natürlich in die Politik oder man fängt damit an, weil wegen den großen Themen und, weiß ich nicht, vielleicht damals noch in der Schule so, verschiedengliedriges Schulsystem oder Gemeinschaftsschule oder vielleicht auch bundespolitische Themen, die da aktuell sind. Aber als ich dann Vorsitzender war, vor allem habe ich gemerkt, dass auch die kommunalpolitischen Themen super interessant sind. Also, dass man auch hier in Stuttgart wirklich viel ändern kann, wenn man sich dafür engagiert. Weil es gibt nämlich gar nicht so viele Menschen, die sich in Stuttgart politisch engagieren. Das heißt, wenn man Bock hat, was zu ändern, hat man durchaus die Möglichkeit, hier in Stuttgart auch was zu tun. Und hier direkt vor der Haustüre, da merkt man, was man gemacht hat. Da merkt man auch die Ergebnisse seines Engagements dann. Häufig und deswegen habe ich da viel Spaß dran gefunden und irgendwann ist dann eben doch die Entscheidung gekommen, okay, es gibt ja die Möglichkeit für den Bundestag zu kandidieren und ich sag mal so wurde das immer mehr und mehr und mehr und irgendwie war man dann irgendwann so weit drin und hat dann auch ein bisschen einen gewissen Ehrgeiz entwickelt und hat dann gesagt, okay, ich probiere das und es hat geklappt und deswegen sitze ich jetzt hier und darf mit euch über diese Themen diskutieren. Also ich kann nur motivieren, unabhängig von der Partei, überlegt euch das in den nächsten Jahren. Man kann da viel, viel, viel auch selber mitnehmen. Man wächst da auch, glaube ich, viel gerade in den Jugendorganisationen, auch Dinge zu organisieren, frei zu sprechen, auch mit anderen Menschen in Diskussionen zu merken, okay, wie finde ich denn Kompromisse? Schadet, glaube ich, nicht, egal welche politische Couleur man hat. Überlegt euch das auf jeden Fall gut.
Eine Frage jetzt so, was viele interessieren würde, denke ich mal, und zwar, was halten Sie eigentlich von der AfD?
Es ist natürlich immer schwierig, über die politische Konkurrenz zu sprechen, weil die finde ich natürlich qua Amt, qua Beruf schon schlecht. Alle und natürlich, also muss ich ehrlich sagen, finde ich die AfD besonders schlecht, weil ich erlebe die auch im täglichen politischen Betrieb und die sind einfach nicht konstruktiv. Es gibt bestimmt Punkte von AfD-Wählern, sage ich mal, wo ich verstehe, warum sie so denken. Das muss man auch, da darf man nicht irgendwie sagen, okay, jeder ist irgendwie ein Idiot und weiß ich nicht alles, sondern man muss schon auch probieren, das ein bisschen zu verstehen. Da gibt's sicherlich Punkte, die irgendwie auch ihre Rechtfertigung haben. Vielleicht haben wir zum Beispiel, muss man auch als CDU jetzt sich kritisch mal hinterfragen, im Bereich Wirtschaft zum Beispiel, vielleicht haben wir da zu wenig gemacht, vielleicht hätten wir ein bisschen, gerade zum Beispiel im Bereich Wirtschaftspolitik was machen müssen in der Vergangenheit. Es gibt auch beim Thema Sicherheit, was ja eigentlich unser Thema ist als CDU, wir sind eigentlich immer die Partei, die am meisten für das Thema Sicherheit steht, also auch Polizei im öffentlichen Raum zum Beispiel, dass es abends, ich meine, dass es ordentlich ist, dass es aufgeräumt ist, dass kein Müll rumliegt, so, das sind eigentlich Themen, für die wir stehen, wo wir vielleicht auch manchmal in letzter Zeit ein bisschen zu wenig uns drum gekümmert haben, das muss man auch kritisch sehen, aber glaube ich, zu denken, dass irgendwas besser wird, weil man die AfD wählt, da würde ich natürlich ganz klar widersprechen, weil diese Menschen, die sind dort nicht wegen, weil es denen irgendwie nicht sicher genug ist, die sind dort nicht, weil es denen nicht sauber genug ist, sondern die sind dort, weil die einfach gegen die Demokratie, gegen die offene Gesellschaft, gegen eine Gesellschaft, in der es auch zum Beispiel eben Migration gibt, einfach was haben. Die wollen die einfach abschaffen, die wollen eine ganz andere Gesellschaft haben. Die wollen keine freie, demokratische Gesellschaft haben, in der jeder teilhaben darf, in der jeder sich melden darf, sondern die wollen eben, und das merkt man, wenn man die im täglichen Leben hat, weil die manchmal haben die auch vorgeschobene Argumente, wo sie sich auf so eine Art demokratischen Diskurs einlassen. Aber wenn du mit denen zusammenarbeitest, insbesondere der Bundestagsfraktion, merkst du, dass das eben nicht so ist, sondern dass die einfach nur versuchen, das, was wir haben, nämlich die offene, freie Demokratie, kaputt zu machen, sodass sie ihre Form von Regierung danach installieren können. Und deswegen würde ich davor warnen, so eine Partei zu wählen. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch ganz klar, dass wenn ihr einen Politiker von einer Partei einladet, dass der natürlich die anderen nicht gut findet und in dem Fall eben ganz besonders. Ich glaube, dass das vielleicht in manchen Teilen bei der AfD auch unterschiedlich ist. Also ich glaube, da gibt es schon auch ein paar Leute, die vielleicht da nicht ganz so extrem unterwegs sind, aber da sind wirklich Leute dabei, die sind definitiv im rechtsextremen, klar rechtsextremen Spektrum einzuordnen. Und die sagen es vielleicht nach außen nicht, aber es sind ja jetzt wieder, ich bin mal ganz gespannt, was da alles rauskommt, tausende so Chatverläufe aufgetaucht. Und da wird einiges dabei sein, da bin ich mir ganz sicher. Ich sehe die ja, die Kollegen, die sind das allein, man merkt es einfach. Ja.
Jetzt kommen wir nochmal zu Ihrer Partei. Was sind denn die Ziele Ihrer Partei, also der CDU?
Also ich habe, glaube ich, natürlich schon ein bisschen eine andere Perspektive auf viele Dinge als einer der jüngsten Abgeordneten. Also ich bin ich bin 30 Jahre alt. Als ich gewählt wurde, war ich 29. Das heißt, ich war einer von drei CDU-Abgeordneten, die zum Zeitpunkt der Wahl unter 30 waren. Wir haben insgesamt fast 200. Natürlich hat man dann ein bisschen eine andere Perspektive als viele Ältere. Ja, wenn die Kollegen deutlich älter sind, das kennt ihr, eure Eltern haben andere Überzeugungen als ihr. Die Nachbarn, weiß ich nicht, haben andere Überzeugungen. Man hat natürlich eine andere Perspektive drauf, genauso wie ich natürlich eine andere Perspektive habe wie ihr. Und mir ist schon wichtig, dass natürlich die CDU, die, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Anker auch unserer Demokratie darstellt, weil es muss eine Partei geben, die nicht progressiv ist im klassischen Sinne, also die nicht die ganze Zeit versucht, alles zu verändern, sondern die auch im Grundsatz die Idee hat, okay, es ist ja eigentlich alles jetzt erstmal ganz gut, wie es ist, und wir ändern nur die Dinge, und da bin ich wieder beim Thema, wo ich vorher war, Pragmatismus, wo wir auch das Gefühl haben, dass das wirklich was bringt. So eine Kraft braucht jedes politische System. Und es wird immer eine Kraft geben, die nicht die ganze Zeit versucht, in Richtung, ob das jetzt lieber ultraliberal oder in Richtung quasi Sozialismus oder irgendwas ist, die das nicht versucht, wird es immer eine geben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass diese Kraft eben keine AfD ist, sondern eben eine bürgerlich-konservative Kraft und eine bürgerliche Partei, also eine, die demokratisch ist, die auf dem Boden unseres Grundgesetzes steht und auch natürlich mit einem anderen Habitus, mit einer anderen Art an die Sachen rangeht, nämlich nicht aggressiv, sondern mit einer gewissen Gelassenheit. So, deswegen ist es wichtig, dass es die CDU gibt, aber damit es die CDU auch in der Zukunft gibt, muss die CDU sich auch anpassen an die aktuelle Zeit. Das heißt, wir können nicht die Dinge verteidigen, die in den 70er Jahren mal in waren, sondern wir müssen die Dinge verteidigen, die jetzt wichtig sind. Und ich glaube, deswegen ist es schon wichtig, dass es eben auch jüngere CDU-Politiker gibt, die da ein bisschen mehr eine andere Perspektive reinbringen, vielleicht zum Beispiel mehr das Thema Klimawandel. Ich glaube nicht, dass das einzige Thema sein darf, weil man damit dann auch so ein bisschen totschlagargumentmäßig andere Sachen wegwischt. Aber ich glaube, es ist ganz eins der allerwichtigsten Themen und das muss es auch sein. Und das ist bei uns, glaube ich, in der Fraktion auch angekommen, aber trotzdem hat man als junger Mensch immer noch mal ein bisschen, oder als jüngerer Mensch, natürlich im Vergleich immer noch zu euch immer noch alt, aber jünger im Vergleich zum Durchschnitt bei uns in der Fraktion, eine andere Perspektive darauf. Deswegen ist, glaube ich, das zum Beispiel ein wichtiges Thema. Und ich glaube aber auch Digitalisierung. Das haben sich alle auf die Fahnen geschrieben und da gab es natürlich viel Kritik, auch zu Recht im Übrigen, in den vergangenen Jahren. Ich glaube, die letzten 16 Jahre waren super, wenn ihr euch jetzt mal umschaut. Ich glaube, uns geht es allen ziemlich gut im Vergleich zu den meisten anderen Regionen der Welt. Also ich glaube, Beschwerden auf einem sehr hohen Niveau. Aber es gibt eben zum Beispiel das Thema, dass wir es nicht geschafft haben, in der digitalen Infrastruktur so weit zu kommen, wie wir es wollten, obwohl wir gerade als Union es immer wieder eigentlich auf die Tagesordnung gebracht hatten. Das heißt aber nicht, dass man es nicht wollte, sondern das heißt halt zum einen, dass das Problem komplexer ist, als man auf den ersten Blick denkt. Um Glasfaser bis zur Türe zu haben, muss man halt einfach die Straße aufbuddeln und ein Kabel reinlegen und es wieder zumachen. In Ordnung, aber in Deutschland muss man halt auch ein riesen Planverfahren machen und alles. Das muss alles geregelt sein. Ihr wisst, wie der deutsche Staat ist, riesen Bürokratie. Und wir haben das alle unterschätzt, wie kompliziert unsere Planverfahren inzwischen sind. wie schwierig das inzwischen ist, irgendwas zu bauen. Ob das Häuser sind, also Hochbau oder eben Tiefbau, Straßenbau und auch Kabel in die Erde reinzubekommen. Wir haben es alle unterschätzt, dass wir das inzwischen so verkompliziert haben, dass wir es nicht mehr hinbekommen. Unsere Firmen bekommen es nicht gebacken. Es dauert alles zu lang. Das sieht man hier in Stuttgart, jeder Bauantrag, alles dauert alles zu lang. Und dieses Problem haben alle Parteien gemeinsam unterschätzt. Wir sind natürlich die, die Verantwortung dafür getragen haben und die übernehmen wir auch, das ist völlig richtig. Aber ihr werdet jetzt in den nächsten 4 Jahren sehen, auch mit einer anderen Regierung werden diese Themen sich nicht von heute auf morgen verändern, weil sie eben komplexer sind, als sie uns in den letzten Jahren vorkamen. Weil eben das Thema, wie einfach oder schwer ist es, so eine scheiß Leitung da, tut mir leid, so eine Leitung in die Erde reinzubekommen, ist ein bisschen schwieriger als eben nur der Vorgang selbst. Und da ist es halt dann wichtig, dass man Leute hat, denen das wichtig ist und die immer wieder auf diese Themen hinweisen und diese Themen immer wieder auf die Tagesordnung bringen, bis es mal eben getan wird. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, ein Thema. Und dann für mich persönlich natürlich in meinen Fachthemen auch, insbesondere Arbeit und Soziales, dieses Thema, was ich vorher auch schon angesprochen habe, Generationengerechtigkeit zum Beispiel. Wir können es uns einfach nicht leisten, dass der Sozialstaat immer weiter aufgebläht wird, dass der Sozialstaat im Prinzip so eine Art Wohlfühlstaat produziert, in dem alles übernommen wird, aber gleichzeitig nicht solide finanziert ist. Und wir nachher, dieses Wohlfühlgefühl für die aktuelle Bevölkerung, für die aktuelle arbeitende Bevölkerung und Rentnerbevölkerung vor allem, zu erreichen, dass das auf Kosten der jungen Generation, auf meiner schon ein bisschen, aber noch viel mehr auf eure Kosten geschieht, weil man dann nämlich irgendwann mal Schulden aufnehmen muss, wie sonst noch was, um das irgendwann alles zurückzuzahlen und dass dann irgendwann mal so ein Schuldenberg da ist, dass man eben gar keinen Spielraum mehr hat. Und ich glaube, das sind so ganz wichtige Themen, die ich gerne weiter vorantreiben würde in der Politik und vor allem bei mir auch in der eigenen Partei. Also vielleicht einfach aus meinem, es gibt ja unglaublich viele Dinge. Das ist ja wie die deutschen deutsche Gesetzgebung, es gibt zu jedem Bereich was. Aber vielleicht auch so ein bisschen aus meinem aktuellen Bereich auch. Ich mache ja, wie gesagt, auch so Arbeitsmarktthemen und sowas. Und da ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir eine Richtlinie bekommen haben, in der die Arbeitsbedingungen geregelt werden sollen. Ich finde das teilweise sehr sinnvoll, weil über die Europäische Union hinweg gibt es sehr große Unterschiede zwischen dem, was die Arbeitnehmer als Rechte haben. Also was hat ein Arbeiter gegenüber seinem Arbeitgeber für Rechte, ist natürlich in Deutschland ganz anders als zum Beispiel jetzt schon in Polen oder dann, wenn man noch weiter in den Osten geht oder auch in den Süden, sind es andere Regelungen, weil wir natürlich im wirtschaftlichen Fortschritt schon viel weiter sind als andere Länder in der EU. Und deswegen grundsätzlich finde ich das was Gutes. Aber zum Beispiel geht es da darum, dass wir die Arbeitgeber verpflichten, jeden einzelnen Arbeitnehmer über seine Rechte zu informieren. Das finde ich grundsätzlich was Gutes, dass die Leute wissen, was ihre Rechte sind. Aber also erstens, wenn wir damit jetzt anfangen, das in jedem Bereich immer zu machen und jeder Schüler in jedem Schuljahr irgendwie so einen Zettel bekommt, was sind denn meine Rechte, dann die Lehrer nochmal so einen Zettel bekommen, was sind meine Rechte. Also wir verkomplizieren, das ist natürlich ein guter Gedanke, aber wir verkomplizieren irgendwie unser Leben immer weiter und das ist ja nicht diese einzelne Regelung, die jetzt schlecht ist, sondern es ist aber die Summe dieser ganzen Regelungen, die einfach immer mehr Bürokratie bei Unternehmen und auch beim Staat produzieren. Und dann wundern wir uns nachher, warum unser Staat, also ich meine, Lehrer merken es mit am meisten, weil zum Beispiel das staatliche Schulamt geht noch, aber zum Beispiel das städtische Schulamt, mit dem jetzt die Privatschule nicht ganz so viel zu tun hat, sondern nur irgendwie einmal im Jahr, da funktionieren ganz viele Dinge nicht. Und es ist, weil wir uns oft zu viel vornehmen und gerade an solchen bürokratischen Themen einfach ganz viel einführen, im Glauben, okay, dann wird alles besser, weil die wissen dann ihre Rechte. In der Praxis werden solche Sachen dann oft einfach nicht eingehalten oder zum anderen, es wird halt irgendwie versucht, mit so einem Stapel hier, so das muss ich dir alles unterschreiben. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel jetzt einfach aus meinem täglichen Bereich, wo ich das Gefühl habe, da haben wir einen guten Gedanken, eine gute Idee, aber ob das wirklich die Welt besser macht, würde ich ein Fragezeichen dran machen. Und dann finde ich aber okay, dann haben wir uns darauf geeinigt, dann müssen wir das umsetzen als Deutschland, ist in Ordnung. Aber dann kommt der deutsche Gesetzgeber her und der deutsche Bundestag und sagt, ja, also die Information ist wichtig, aber uns ist die so wichtig, die darf nicht mal als E-Mail kommen. Das heißt, die Arbeitgeber, die Unternehmen dürfen das ihren Mitarbeitern nicht mal digital zusenden. Wir sind aber, das ist vielleicht sinnvoll für eine Welt von 1990 oder sowas, aber ein modernes Start-up, da gibt es ganz viele Unternehmen und es gibt auch inzwischen Bestandsunternehmen, die sagen, ich möchte gar kein Papier mehr in meinem Büro, ich möchte alle Prozesse digital haben. Meine Mitarbeiter machen das alles auf dem Handy, kriegen da den Arbeitsvertrag. Und für diese neue Welt, in die wir ja reinwachsen, kann es doch nicht sein, dass dann, also zusätzlich, dass diese Informationspflicht überhaupt eingeführt wird, die einfach schon einen großen bürokratischen Aufwand hat, dass wir in Deutschland das auch noch so umsetzen, schießt dann den Vogel ab, dass wir das nicht mal digital machen dürfen, sondern das tatsächlich dann per Brief versenden müssen, das im 21. Jahrhundert. Da glaube ich manchmal, natürlich ist jeder, der an diesem Prozess beteiligt gewesen hat, gute Absichten gehabt. Aber wenn wir das in jedem Bereich, und wir machen das in jedem Bereich, immer so tun, eine weitere Vorschrift, eine weitere Regelung, ein weiteres Formblatt, das irgendwie ausgefüllt werden muss, dann ersticken wir irgendwann darin und beschäftigen uns nur noch damit und können uns gar nicht mehr damit beschäftigen, wie wir zum Beispiel die besten Autos der Welt bauen, auch wenn es keinen Benzinmotor mehr gibt, sondern Elektro, oder die Autos selber fahren können, dass wir dann immer noch führend sind und hier die guten Arbeitsplätze haben, die für die ganzen tollen Dinge auch bezahlen, die wir hier machen können. Ich glaube, da müssen wir immer beides im Blick haben. Das ist ganz wichtig.
Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihre Antworten, Herr Mörseburg. Und jetzt hier ist die Mechlika
mit der Dame.
Nun möchten wir mit unserem aktuellen Thema Ukraine weitermachen. Und zwar haben wir dafür Frau Trauschel und Herr Scheinur befragt.
Genau, und zwar, was könnte Deutschland machen, um der Ukraine zu helfen?
Es ist tatsächlich schwierig zu sagen. Zum einen, wir haben ja viele Grundsätze, die wir eigentlich auch in unserer Außenpolitik hatten, in den letzten Wochen auch überdenken müssen. Beispielsweise das Thema Waffenlieferungen. Ich glaube aber, es ist richtig und wichtig, dass wir uns jetzt dazu entschlossen haben, die Ukraine auch mit Waffen zu unterstützen. Auch zum Beispiel, es gab ja jetzt den Beschluss des Deutschen Bundestages, dass es ein sogenanntes Sondervermögen gibt, um eben die deutsche Bundeswehr zu stärken oder überhaupt mal auf ein entsprechendes Leistungsniveau zu bringen. Man muss sagen, die letzten Jahre, man kann fast sagen Jahrzehnte, wurde an der Bundeswehr immer gespart. Immer wenn es irgendwo hieß, ja, wir müssen noch für irgendwelche anderen Projekte Gelder bekommen, wurde bei der Bundeswehr der Rotstift angesetzt. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt eben auch die Soldatinnen und Soldaten, die im Zweifel dann auch wirklich an der vordersten Front stehen, dass wir die auch entsprechend ausstatten. Und ich habe einige Freunde, die auch Soldaten sind. Und wenn die mir erzählen, dass sie sich ihre Stiefel für die Bundeswehr selber kaufen müssen, weil wenn sie sie offiziell bestellen, quasi über ihren Arbeitgeber, die Lieferzeiten von bis zu 3 Jahren haben, ja, so kann man nicht arbeiten. Und deswegen glaube ich, ist es richtig und sinnvoll, dass wir das jetzt tun. Und wir haben eben auch die Verantwortung international, zum Beispiel dadurch, dass wir in diesem Bündnis der NATO sind, dass wir eben unser Militär auch entsprechend aufstellen. Da ist aber auch ganz wichtig zu beachten, wir wollen kein Militär sein, was irgendwie angreift. Das ist auch nicht die Aufgabe von Deutschland. Aber es ist wichtig, dass wir ein Militär haben, das uns verteidigen kann, das auch im Zweifel die Ideale auch von der Europäischen Union mitverteidigen kann und von der NATO. Und es ist auch wichtig, wir haben es jetzt gerade gesehen mit der Corona-Pandemie oder auch mit dem Unglück im Ahrtal, wir brauchen auch das Militär oftmals in Deutschland, um eben auch zum Beispiel bei der Organisation von Katastrophen mithelfen zu können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da jetzt in die Ausstattung investieren. Und deswegen finde ich auch den Beschluss des Deutschen Bundestages an der Stelle sehr, sehr richtungsweisend, auch wenn es natürlich eine neue Zeit in der Außenpolitik einläutet. Also, aber es ist auch, ja, ich bin auch immer wieder hin und her gerissen, ob es richtig ist, wenn man Geld für Militär ausgibt, weil mit Waffen kann man ja keinen Konflikt, also man kann keinen Frieden verteidigen mit Waffen. Das finde ich immer schwierig. Ich bin eher ein Fan davon, dass man miteinander redet. Ich glaube, gerade das Thema Völkerverständigung, wenn wir miteinander reden, wenn wir miteinander tolle Projekte umsetzen können, wenn wir Spaß miteinander haben und positive Erinnerungen schaffen, das ist doch viel, viel wertvoller.
Genau. Nun springen wir zu einem anderen Thema, und zwar damals, als die Corona-Maßnahmen neu gelockert wurden, haben wir Frau Trauschel gefragt, was sie davon eigentlich hält.
Also ich glaube, dass die Lockerung von den Corona-Maßnahmen eine sinnige Konsequenz ist daraus, dass wir eine recht erfolgreiche Impfkampagne hatten. Darüber kann man jetzt auch streiten. Wir werden nie eine 100% Impfquote erreichen. Das ist mir vollkommen klar. Ich bin aber auch vollkommen gegen eine Impfpflicht zum Beispiel. Und ja, die Zahlen gehen jetzt derzeit wieder durch die Decke. Wir sehen aber auch, die Verläufe sind deutlich milder. Die Leute sind zwar zu Hause in ihrer Isolation, aber sie sind nicht mehr so schwer krank. Die Intensivbettenauslastung ging zurück und. Es ist nur wichtig, dass wir eben den Betrieb auch aufrechterhalten können. Also gerade Thema Müllabfuhr, Abwasseranlagen und. Schule, genau. So, und wenn das eben nicht möglich ist, dann haben wir ein Problem. Und dann müssen wir eben auch wieder nachdenken, was kann man jetzt verändern, um diesen Schutz wieder aufrechtzuerhalten. Ich finde zum Beispiel auch, ja, Verlängerung der Maskenpflicht jetzt bis zu den Osterferien ist noch tragbar. Ich weiß, das Ding nervt, ich will es auch loshaben, aber die schützen doch sehr, sehr gut. Das hat sich ja auch bewiesen und deswegen finde ich es auch sinnvoll, dass man jetzt noch sagt, gut, bis zu den Osterferien, wenn dann auch wieder wärmer ist, die Zahlen auch wieder wahrscheinlich noch weiter runtergehen, dann haben wir eine gute Chance, dass wir da auch tatsächlich gut durchkommen. Aber wir können auch nicht jahrelang jetzt in dem Zustand leben, dass wir andauernd Grundrechte einschränken. Das geht auch nicht. Also von daher bin ich da sehr dafür, wenn aber auch natürlich das Ganze mit Vorsicht zu genießen ist.
So, nun jetzt die FDP, sie ist ja eigentlich strikt gegen die Impfpflicht. Warum ist das so? Also warum sind Sie gegen diese Impfpflicht?
Ich bin gegen eine vollkommene Impfpflicht aus vor allem zwei Gründen. Zum einen, ja, wir haben einen neuen Impfstoff mit einem neuen Wirkmechanismus, der für viele neu ist. Und deswegen kann ich auch viele verstehen, die davor Sorge haben und nicht wissen, so, ob sie sich das zutrauen. Das kann ich durchaus gut nachvollziehen. Ich versuche auch den Leuten, die mir das dann auch schreiben, eben entsprechend auch Mut zu machen, das auch zu erklären. Aber es gibt eben viele, die sich davon auch nicht überzeugen lassen. So ist es. Jeder hat aber ein Recht darauf, dass sein Körper unversehrt bleibt. Das heißt, ich finde es nicht gut, wenn der Staat mir vorschreibt, du musst dich jetzt impfen lassen. Das heißt, du musst dir eine Nadel in den Arm setzen lassen mit einem Wirkstoff, den du nicht haben möchtest. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, weil wir hatten das leider ja auch schon mal im Nationalsozialismus, dass eben die körperliche Unversehrtheit mehrfach verletzt wurde. Und wenn wir jetzt anfangen, an dieser Stelle zu lockern, bietet das eben Einfallmöglichkeiten für manche Parteien, die ich definitiv nicht in der Regierung haben möchte. Und das will ich nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt auch als demokratische Parteien da stark bleiben. Deswegen bin ich ganz klar gegen eine Impfpflicht. Und außerdem glaube ich auch, es ist wichtiger, dass wir die Angebote so transparent und einfach machen, dass es einfach jedem wirklich ermöglicht wird.
Und wie sehen Sie die Lage der Jugendlichen nach Corona?
Oh, jede Menge nach den 2 Jahren jetzt. Also es fängt schon damit an, dass ja eigentlich oftmals heutzutage mit unserem Schulsystem kaum noch Zeit dafür ist, dass man seinen Hobbys nachgehen kann. Das ist so ein Punkt, wo eben nicht nur auch Jugendliche drunter leiden, sondern auch unsere Vereinskultur, die wir haben, sei es nun bei den Sportvereinen, die Musikvereine oder auch die Faschingsvereine. Ich komme aus dem badischen Raum, da ist das ein ganz wichtiges Thema. Und da ist mir ein ganz großes Anliegen, dass wir da auch wieder mehr Möglichkeiten und Freiräume schaffen. Ich glaube, da gibt es auch viele Möglichkeiten mit dem Thema Kooperation zwischen Vereinen und Schule. Also warum muss der Sportunterricht immer vom Sportlehrer ausgeführt werden? Da könnte man doch auch die Möglichkeit schaffen, dass sich die Sportvereine vor Ort mal vorstellen, dass man auch mal andere Sportarten macht als die, die jetzt unbedingt im Lehrplan stehen, sondern dass man zum Beispiel auch mal irgendwie Kampfsportarten ausprobiert oder sich einfach auch wirklich selber gucken kann, was passt zu mir, worauf habe ich Lust. Und das ist eben oftmals auch nicht eben die klassische Kombination zwischen Fußball, Basketball, Volleyball, was gibt's noch? Handball. Brennball, Handball. So, da wäre es mir ganz wichtig, dass wir da einfach auch ganz viel stärken. Dann Thema Freiheiten. Ich glaube, wir müssen wirklich da gucken, dass wir auch das Thema Reisen wieder viel mehr möglich machen. finanzielle Belastungen, was mich tierisch nervt, dass eben immer noch nicht möglich ist, dass wenn Familien Hartz IV empfangen, dass wenn die Kinder sagen, sie wollen einen 450-Euro-Job anfangen, das können sie machen. Sie müssen nur leider das meiste Geld davon dann eben ans Arbeitsamt auch abdrücken und haben gar nichts davon, dass sie arbeiten. Ich glaube, das setzt vollkommen falsche Anreize. Und da wäre mir ein ganz großes Thema, dass wir da auch wirklich dafür sorgen, dass jeder und jeder einfach die Möglichkeit bekommt, wenn sie arbeitet, eben da auch wirklich was für sich selber in der Tasche auch anzusparen und das eben nicht auf die Familienkasse angerechnet wird. Dann kann man sich nämlich auch selber seine eigenen Träume verwirklichen und das sind vielleicht nicht immer die, die auch die Eltern gerade haben oder wo die Eltern auch die Möglichkeiten haben. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass da wirklich mehr Flexibilität auch einkehrt. Aber auch da setze ich auf die Ampel. Das ist zumindest im Koalitionsvertrag in Berlin auch niedergeschrieben, dass das kommen wird. Und wenn das kommt, dann können wir wirklich feiern.
Als abschließende Frage für Sie würden wir gerne wissen, wie Sie zu Investitionen in der Bildungspolitik stehen.
Ja, die Bundesebene darf ja nicht in die Landesebene in der Form jetzt, also quasi, dass die Schulen direkt fördern. Auch da kann man durchaus drüber streiten. Das war ja auch diese große Diskussion damals mit dem Digitalpakt. Ich weiß nicht, wie sehr ihr das verfolgt habt, aber da ist auf jeden Fall, ich glaube, da ist durchaus noch Spielraum, weil es gibt einfach große Aufgaben, die eigentlich auch nicht jedes Land alleine stemmen kann vom Haushalt her. Ich finde es ziemlich traurig, wie die Länder eigentlich mit den Schulen umgehen. Wir hatten ja jetzt auch bisher schon eine Haushaltsberatung durchgemacht im Landtag für dieses Jahr, für den Haushalt. Und naja, wir brauchen mehr Lehrkräfte. Wir haben einen Riesenmangel an Lehrkräften. Naja, man muss aber eben entsprechend auch Mittel einstellen, also Gelder, dass wir eben auch Lehrkräfte einstellen können. Dann Thema Schulhäuser. Ihr habt wirklich hier ein Riesenglück. Ich war an einer öffentlichen Schule. Die sind inzwischen jetzt auch, haben immerhin sanierte Schultoiletten. Das war davor wirklich... Da hat man lieber dann bis zur Mittagspause gewartet und ist in der Stadt irgendwo bei einem Restaurant eben auf Toilette gegangen. Das war der bessere Weg. Das kann nicht sein. Also wir verbringen hier in der Schule eigentlich die gesamte Zeit, das ist Lebensmittelpunkt, oftmals mehr Zeit als eigentlich zu Hause. Und dementsprechend sollte dieser Ort mindestens genauso schön sein eigentlich wie zu Hause. Das sollte ein offener Ort sein, dass man sich wirklich wohlfühlt, dass man eine tolle Atmosphäre schafft. Und das ist halt bisher absolut nicht der Fall.
Vielen Dank für Ihre Antworten und nun freuen wir uns auf Petra Oschowski und David Fischer.
So, hallo. Ich sitze hier mit Lara, Hiranur und Selvi und die drei jungen Damen haben mit Petra Oschowski und David Fischer von den Grünen gesprochen.
Der Krieg in der Ukraine hat uns alle sehr erschüttert. Das war ein Ereignis, das keiner von uns erwartet hätte.
Liebe Frau Oschowski, deshalb möchten wir Sie fragen, welche Unterkunftsmöglichkeiten die Ukrainer bei uns während der Kriegssituation haben.
Also wir haben ja eine insgesamt einfach ganz komplexe und komplizierte Situation. Der Kriegsbeginn, der hat sich ja, kann man jetzt im Nachhinein sagen, vielleicht hätte man das absehen können. Ich würde sagen, im politischen Umfeld waren die meisten am Ende doch überrascht, auch ich persönlich, dass es tatsächlich zu dieser Kriegssituation gekommen ist. Und dementsprechend sind wir jetzt auch vor 4 Wochen jetzt ja etwa damit natürlich konfrontiert worden, dass die Menschen das Land verlassen. Das haben Sie aber, oder habt ihr ja auch alle verfolgt. Es sind eben vor allen Dingen sind es eben auch Kinder und Jugendliche, auch Schülerinnen und Schüler wie ihr, mit der Mutter oder mit den Großeltern, die hier ankommen, was schon mal eine komplizierte Situation ist. Viele gehen ja erstmal nach Polen oder in die Tschechei, also wollen eigentlich in Länder gehen, die nah an der Ukraine sind, weil sie auch in der Nähe ihrer Väter beispielsweise oder anderer Verwandte bleiben wollen und viele ja auch den Wunsch haben, so schnell wie möglich wieder zurückzugehen. Und sehr viele kommen, wenn sie in Deutschland ankommen, erstmal in Berlin an, teilweise auch in Frankfurt und werden von dort aus, ich sage jetzt mal, weiter verteilt, wobei das so ein bisschen ein offenes System ist. Denn die Menschen, die hierher kommen, können eigentlich dahin gehen, wo sie wollen. Also wir müssen ihnen jetzt nicht, oder wir haben kein Recht, ihnen zu sagen, ihr müsst jetzt dahin gehen oder dahin gehen, sondern sie können selber entscheiden, in welche Stadt oder in welches Dorf sie gehen wollen. Viele haben auch Bekannte oder Verwandte hier, zu denen sie direkt gehen. Die haben wir gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ein Teil kommt aber tatsächlich auch über Busse oder Züge in Baden-Württemberg an, da vor allen Dingen erstmal hier in Stuttgart. Und teilweise werden sie dann weiter verteilt. Die Zahlen, die ankommen, sind auch ziemlich unklar. Also es gibt sozusagen, das ist eins der schwierigen Fragen, dass ich sage jetzt mal, angekündigt werden für Stuttgart so und so viel 100 oder gar 1000. Es kommen dann aber viel weniger oder auch mehr. Es ist einfach nicht richtig planbar. Es ist eine große Herausforderung auch für die vielen Ehrenamtlichen, die das gerade machen, also die Menschen entgegennehmen und empfangen in den Städten. Die Ministerin, die dafür zuständig ist, die Justizministerin, hat uns jetzt gerade dieser Tage eben erzählt, dass letztes Wochenende viel, viel weniger gekommen sind, als erwartet worden ist. Und zwar, sag ich mal, wenn in Freiburg, das ist jetzt nur gegriffen, so war es jetzt nicht, aber ungefähr stimmen die Verhältnisse, wenn 400 angekündigt sind und es kommen nachher 34 oder so. Oder in Offenburg ist gar keiner angekündigt und da kommen sie an, aber dafür kommen sie in Stuttgart viel weniger an. Und um das jetzt nochmal zu sagen, es ist eben sehr kompliziert, auch aus diesen Gründen, das tatsächlich zu organisieren und zu planen. Es gibt jetzt mehrere Wege. Das eine ist, ich habe schon gesagt, viele kommen privat unter, weil sie Verwandtschaft oder Bekanntschaft hier haben und gehen direkt dorthin. Für andere haben wir in Stuttgart jetzt unter anderem zum Beispiel Hotels zur Verfügung gestellt, also die einfach sozusagen belegt. Es gibt zum Beispiel in Feuerbach ein ganzes Hotel, wo schutzsuchende Menschen aus der Ukraine untergebracht sind. Dann sind jetzt Messehallen und Turnhallen geräumt worden. Und es gibt auch noch in Teilen oder gab bis vor kurzem auch noch Plätze in den Unterkünften, den Flüchtlingsunterkünften, die da sind.
Wir finden es toll, dass die Ukrainer zahlreiche Möglichkeiten haben, in Deutschland ein normales Leben zu führen. Auch die Bereitschaft des Volkes ist faszinierend, da sie selbst solch eine Situation durchlebt haben und somit die Ukrainer verstehen können.
Ja, und ich glaube, was wirklich interessant ist, also wir haben ja in Deutschland, aber das wisst ja alle auch nochmal, auch durch Geschichtsunterricht und so, natürlich mit unserer eigenen Geschichte viel zu tun. Also es gibt ja sozusagen viel Fluchtbewegung in euren Familien, aber eben auch in Familien jetzt auch bei mir oder eben auch bei Ihnen. Und man merkt jetzt, dass gerade in der älteren Generation, die jetzt noch leben, diese Erinnerungen total wach werden durch die Bilder. Und es gibt ja jetzt auch ganz viele ältere Menschen, die helfen, ehrenamtlich sich engagieren, weil die damit so stark konfrontiert sind. Die würden vielleicht in einem anderen Konflikt, hätten die jetzt vielleicht nicht so geholfen. Aber in dem Konflikt erinnert es sie so stark an eigene Flucht, an eigene Kriegserfahrungen auch, dass die wieder hochkommen, diese Bilder. Und deswegen ist, glaube ich, abgesehen jetzt eben davon, dass man schon das Gefühl hat, es geht auch darum, dass eine Idee angegriffen wird, nämlich die Idee eines friedlichen, demokratischen, toleranten und offenen Europas. Es geht nicht nur darum, Land zu gewinnen, sondern es geht auch darum, deutlich zu machen, ein autoritäres System gegen ein demokratisch-freiheitliches System. Wobei man auch da vorsichtig sein muss, die Ukraine war jetzt auch nicht nur ein demokratisch-freiheitliches System. Man muss ein bisschen auch aufpassen, aber man so Sachen sagt. Aber es ist schon auch eine Attacke gegen Europa. Und deswegen, glaube ich, engagieren sich jetzt eben auch so sehr viele Menschen. Aber möglicherweise werden wir lange noch mit den Folgen auch zu tun haben. Ja.
Nicht nur auf die Menschen hat dies Folgen, sondern auch auf unser Wirtschaftssystem. Welche Folgen wären das?
Auswirkungen auf uns sind schon jetzt spürbar. Heute Morgen, wenn ihr Radio gehört habt, hat der Bauernverband gesagt, dass die Lebensmittelpreise um bis zu 40% auch bei uns steigen könnten. Und dass es durchaus der Fall sein kann, ich meine, ihr seid auch im Supermarkt, ich sehe es jetzt schon, dass Sonnenblumenöl, Rapsöl nicht mehr verfügbar sein wird. Und das sind Sachen, Szenarien, an die hätten wir vor wenigen Wochen nicht gedacht oder sie nicht für möglich gehalten.
Wir alle haben mit der Situation nicht gerechnet. Frau Oschowski, wie nehmen Sie diese Situation wahr?
Mit diesen Brüchen gerechnet hat. Wir haben uns eben gedacht, dass wir eine gute Balance in der Welt haben, oder eine gute, darüber kann man auch noch streiten, aber eine Balance jedenfalls der Mächte und der Interessenslagen, dass das ziemlich stabil ist. Und es hat sich das gezeigt, dass es nicht so stabil ist, wie wir dachten. Und warum das gerade jetzt ist, habe ich mich zum Beispiel auch oft gefragt. Ja, warum jetzt? Hätte ja vielleicht, was ist jetzt der Auslöser gerade? Auch schwer zu sagen. Aber wir haben natürlich auch eine pandemische Situation weltweit hinter uns. Für viele Länder auch schwierig. Vielleicht muss Putin ein bisschen ablenken davon, dass er das im Land auch nicht so gut gelöst hat mit der Pandemie. Viele Tote, viele Kranke, wenig junge Menschen, die ganze Gesellschaft ist überaltert. Braucht vielleicht so eine Dynamik, um da wieder was in Gang zu bringen. Vielleicht hat er auch gedacht, der Westen ist geschwächt durch die Pandemie. Ja, kann auch sein. Also kompliziert zu sagen. Er hat jedenfalls nicht damit gerechnet. Davon bin ich ziemlich überzeugt.
Ich denke, wir nehmen alle diese Situation gleich auf. Denn dieser Krieg kam wie aus dem Nichts.
Sehen Sie eine Verbindung zwischen Krieg und Pandemie?
Es ist jetzt eben so eine Situation, die schon ein bisschen... Ja, wir haben jetzt 2 Jahre Pandemie hinter uns. Sie hat uns irgendwie ja auch gezeigt, wo es gesellschaftliche Probleme gibt. Jetzt gibt es diese Situation. Krieg gab es auf der Welt, das hast du ja richtig gesagt, in anderen Ländern in den ganzen letzten Jahren immer auch. Ja. Uns rückt der jetzt sehr nah und wir sind auch wirtschaftlich nochmal anders betroffen vielleicht, als wir das vorher waren. Deswegen spüren wir es vielleicht noch mehr. Der zeigt jetzt eben Abhängigkeiten, die wir haben im Energiesektor. Und auch da zeigt es Schwächen auf. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wir leben schon gerade in so einer Zeit, die uns ganz schön fordert, viele Ideen und Sicherheiten, die wir hatten, irgendwie über Bord zu werfen und neu anzupacken. Und gleichzeitig ist es ja so anstrengend. Also es ist ja jetzt nicht so einfach.
Wir bedanken uns herzlich für die Chance und das Gespräch.
Jetzt kommen wir zu unserem letzten und spannendsten Gespräch, und zwar mit dem Religionswissenschaftler Michael Blume. Hier ist wieder Sarah und mit mir zusammen
Celine. Und wir haben uns beschäftigt mit Herrn Blums Vorgeschichte. Er hat nämlich damals die Jesiden aus dem Irak gerettet.
Und so stellen wir uns die wichtige Frage. Herr Blume, wie hat es sich für Sie angefühlt, die Jesiden aus dem Irak zu retten?
Wie hat es sich angefühlt, die Jesidinnen und die Jesiden aus dem Irak zu retten? Sie müssen sich vorstellen, das war ja diesmal das erste, also die Jesiden sind in der Geschichte oft verfolgt worden. Aber diesmal war es halt so, dass das alles im Internet war. Also der sogenannte Islamische Staat, also Sie merken, ich sage immer sogenannter, weil ich finde, dass es nicht, was die gemacht haben, ist nicht wirklich islamisch. Die haben aber Bilder gemacht, wie sie Leute angreifen, wie sie Leute töten, wirklich krasse Bilder, und haben die verschickt, also als Angstmittel, dass die Leute Panik kriegen, Terror. Und dadurch wussten wir alles. Also ich war damals zuständig als Referatsleiter für die verschiedenen Religionen. Ich kannte das Jesidentum, es gibt viele in Pforzheim zum Beispiel, es gibt eine große jesidische Gemeinde, da war ich dann auch gewesen und so. Und ich kannte also Jesidinnen und Jesiden und sah, was da los ist. Und dann hat Baden-Württemberg, der Ministerpräsident, eben gefragt, was können wir machen? Wir haben ja keine Armee, also Baden-Württemberg hat ja keine eigene Armee. Und wir haben im Gesetz entdeckt, dass es eine Möglichkeit gibt, dass auch Bundesländer Flüchtlinge aufnehmen können. Das hat er aber noch nie ein Bundesland gemacht. Einige, die sich für Geschichte interessieren, werden vielleicht davon gehört haben, es gab mal die Vietnamese Boat People. Das waren Leute aus Vietnam, die geflohen sind und die dann mit Booten auf dem Meer waren. Und damals hat ein Ministerpräsident aus Deutschland gesagt, wir müssen denen helfen. Aber die Länder durften noch gar nicht helfen, das musste der Bund machen. Und dann hat man diese gesetzliche Klausel geschaffen, jetzt dürfen auch Länder helfen. Das hatte aber noch nie jemand gemacht. Und dann war halt die Frage, schaffen wir das, kriegen wir das hin? Und ganz viele Leute, wir haben am Anfang gedacht, naja, das wird ganz easy mit der Bundeswehr oder so. Und dann haben uns aber alle gesagt, also wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr selber hinfliegen, ihr müsst das alles selbst organisieren. Jeder einzelne Visumsantrag muss von euren Beamten unterschrieben werden. Ihr müsst selber an die Front und euch dieser Gefahr aussetzen. Und das war dann so, das weiß ich noch, am Tag vor Weihnachten 2014, wo wir dann wirklich vor der Wahl standen, ob wir es schaffen oder nicht. Und da hat mich dann der Ministerpräsident gefragt, ob ich bereit wäre, das zu tun, das zu leiten. Und meine Frau wiederum, ich habe sie natürlich gefragt, wir haben 3 Kinder. Ich wusste, das wird super hart, es ist auch sehr gefährlich. Wir sind direkt am IS-Gebiet und deutsche Beamte sind viel Lösegeld wert. Also es hätte auch schief gehen können. Meine Frau hat aber eben gesagt, dass sie es findet, was der IS macht, was Daesh macht, ist nicht der Islam, für den sie steht. Und wenn wir den Menschen helfen können, dann wird sie mich unterstützen. Und deswegen durfte ich das dann machen. Ich kann Ihnen sagen, das war vielleicht das härteste Jahr meines Lebens, aber auch das sinnvollste. Wir haben insgesamt 500 Frauen und 600 Kinder und Jugendliche rausgeholt, die das Schlimmste erlebt haben, Folter, Gewalt und so weiter, Familien zerbrochen, Angehörige getötet, die auch dort keine Chance mehr hatten. Ihre Familien waren zerbrochen, ihre Dörfer waren zerstört. Wir hatten dort viele Suizide, also viele haben den Lebenswillen verloren gehabt. Und dann gab es auch Leute, die gesagt haben, das bringt gar nichts. Wenn ihr hierher kommt, die schaffen das nicht. Aber das hat nicht gestimmt. Wir haben unter den 1100, die wir dann rausholen konnten, keinen einzigen Suizid gehabt. Und viele wie Farhad, was ich vorher erzählt habe, die haben die Chance ergriffen. Es war dann zum Beispiel so, dass mich dann ein Bürgermeister anrief von einer Stadt, wo wir dann Leute hingebracht hatten und mir erzählt hat, dass jeden Morgen, wenn die Schule geöffnet wurde, die kurdischen Kinder, die jesidischen Kinder schon gewartet hatten, weil sie einfach davon geträumt haben, dass sie mal wieder auf eine Schule gehen dürfen. Sie waren die erste Generation gewesen, die überhaupt eine Schule besuchen durfte, und das war alles plötzlich wieder vorbei. Und sie wussten teilweise noch von den älteren Geschwistern, wie wichtig Schule ist, und die haben praktisch nie gefehlt. Die haben echt, viele sind sehr, sehr erfolgreich geworden. Also es war echt krass, auch so mit, was man da alles gesehen und erlebt hat. Und sehr schwer waren die Entscheidungen. Wen nimmst du mit, wen lässt du zurück? Da habe ich oft gebetet, also abends, weil wir haben das immer zu dritt entschieden. Ein Psychologe, eine Kollegin aus der Visastelle und ich. Also immer, dass wir uns das angeguckt haben und dann entschieden haben, wen können wir mitnehmen. Aber wir hatten ja nur begrenzt Plätze. Und das sind, da merken sie dann auch, dass sozusagen so, dass wir Menschen, selbst wenn wir uns noch so sehr bemühen, nie wirklich 100% gerecht sein können. Weil eine Mutter hat zwei Kinder verloren, eine andere Mutter hat nur ein Kind verloren, aber sie musste mit ansehen, wie es getötet wurde. Wie will ich das jetzt, will ich sagen, was ist schlimmer? Wie will ich das beurteilen? Ja? Da kommt man an Grenzen, wo man dann wirklich nur nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden kann, wem können wir helfen, wie können wir die Traumata behandeln, und trotzdem liegt man abends im Bett und sagt, Gott vergib mir, weil ich weiß nicht, ob die Entscheidung richtig war. Aber wenn ich jetzt die Kids sehe und die Jugendlichen sehe und wie stark die geworden sind, dann bin ich halt echt happy, und es hat viel, viel bewegt, und ich glaube halt wirklich, dass einfach in jedem Menschen das Göttliche einfach ist, und das ist für mich Gottesdienst, Menschen zu helfen, und wir sind alle heil zurückgekommen. Und ich habe auch eine gute Nachricht, mein Team bestand aus 12 Leuten, also ich konnte 12 Leute einstellen, aber ich konnte ja keine Anzeigen schalten oder so, das war ja alles geheim, auch nicht übers Internet, sondern ich musste einzeln auf die Leute zugehen. Ja, eine deutsch-türkische Kollegin zum Beispiel, die Aische, die in der Stadt Stuttgart gearbeitet hat, habe ich einfach angerufen und habe gesagt, Blume, Staatsministerium, können wir mal einen Kaffee trinken, und habe ihr dann quasi gesagt, wofür ich sie brauche. Oder zwei Studentinnen von der Uni Tübingen, die Sprachen gesprochen haben, die also Deutsch natürlich sprachen, aber auch Kurdisch, das sind ja unterschiedliche kurdische Dialekte, die ich von der Uni geholt habe, ich habe nur 14 Leute fragen müssen, um 12 Freiwillige zu finden, die bereit waren, ihr Leben zu riskieren. Also es gibt in den Menschen auch unheimlich viel Gutes. Ich bin mir sicher, wenn so eine krasse Sache passieren würde und ich würde bei Ihnen Leute fragen, die allermeisten wären dabei. Wenn man Menschen wirklich auf sie zugeht und sagt, ich brauche dich jetzt und es geht darum, Leben zu retten, dann merkt man auch, wie viel Kraft in den Menschen steckt. Und von dem her war es heftig, aber ja, ich bin froh, dass wir viel helfen konnten.
Sie haben ja jetzt erzählt, wie es für Sie sich angefühlt hat, die Jesiden aus dem Irak zu retten. Doch wie sind Sie genau dabei vorgegangen? Gab es dabei Komplikationen?
Ja, wir hatten einige brenzlige Situationen. Der sogenannte Islamische Staat hat auch mal versucht, uns zu kriegen, war aber in der falschen Stadt. Also wir haben es zum Beispiel so gemacht, dass auch selbst ich nicht vorher wusste, welche Route wir fahren. Wir haben das also so quasi ganz spontan immer entschieden. Oder ich habe mal eine Münze geworfen. Oder einfach sozusagen, dass selbst ich, niemand wusste, welche Wege wir fahren und so. Wir hatten natürlich auch Wachen dabei und so. Und da war aber dann einmal, haben die versucht, uns zu kriegen, waren aber in der falschen Stadt. Ein andermal, weiß ich auch nie vergessen, da waren wir in einem Hotel und plötzlich fiel der Strom aus. Und unsere Wachen haben die Waffen gezogen. Und ich habe in dem Moment bereut, weil ich ja eigentlich gelernter Soldat ja auch war, dass ich keine dabei hatte, aber ich wollte eben als Deutscher nicht im anderen Land mit einer Waffe rumlaufen. Und können Sie sich vorstellen, alles wird dunkel, die Leute stellen sich auf und niemand weiß, geht das Licht jetzt wieder an oder kommen die? Und das Licht ging wieder an. Also es gab einige brenzlige Situationen, aber wir haben es alle rausgeschafft, sie haben niemanden von uns bekommen, und alle 12 die ihr Leben riskiert haben, sind alle wieder heil zurückgekommen. Einige von uns haben danach psychologische Unterstützung gebraucht, also wegen dem ganzen Schlimmen, was wir da gesehen haben, die Traumata und so weiter. Aber das ist auch okay. Also wenn man was Krasses arbeitet, darf man auch Hilfe holen. Ja? So wie wenn Sie sich ein Bein brechen, dann gehen Sie auch zum Arzt. Und so wird es irgendwann auch mal akzeptiert sein, wenn man mit was nicht klarkommt, dass man sich dann auch einfach Hilfe holt.
Sie haben ja erzählt, es gab echt viel Schlechtes. Aber gab es auch ein schönes Erlebnis? Könnten Sie es mit uns teilen?
In einer Stadt, wo wir Kinder und Frauen aufgenommen hatten, habe ich da mal gesagt, ich will sehen, wie es denen geht. Und bin einfach quasi in Absprache mit den Erzieherinnen in den Kindergarten gegangen. Und habe mich einfach quasi mit den Erzieherinnen, man hat Mittag gegessen, habe einfach geguckt, die Kinder, wie geht's denen? Und man konnte die Kinder faktisch nicht mehr unterscheiden. Die haben einfach miteinander gespielt, die haben gesungen und so. Und eines dieser Kinder, ein Junge, der hat mich dann wiedererkannt. Und guckte mich dann so an und kam dann und sagte, du kommst doch aus dem Irak, oder? Sag ich, nein, ich komme nicht aus dem Irak, aber wir haben deine Mama und dich quasi hergeholt aus dem Irak. Und der hat mir dann vorgezählt bis 20. Also, dass er auf Deutsch bis 20 zählen kann. Und das war ein toller Moment. Also es war sein Dankeschön, erzählt er am deutschen Beamten bis 20 vor. Da war ich glücklich.
Vielen Dank für diese schöne und rührende Antwort. Es würde uns jetzt interessieren, ob Sie noch Kontakt haben zu einer Person, die Sie aus dem Irak gerettet haben.
Farhad war eine, der war damals noch Kind gewesen. Terroristen haben sein Dorf überfallen, auch seinen Vater und andere Angehörige getötet. Er hat überlebt und wir konnten ihm, seine Mutter und andere Überlebende hierher holen und er macht jetzt gerade auch sein Abi. Also er hat es geschafft, mittlere Reife mit dem Einserschnitt hinzubekommen, macht jetzt sein Abitur, hat ein Buch geschrieben, Der Tag, der meine Kindheit beendete und sagt halt, er will die Chance einfach nutzen und er geht auch viel an Schulen und erzählt und sagt einfach, man hat ein Leben, man hat eine Chance und die sollte man nutzen. Also echt auch tolle Leute.
Ja, und Celine, wir haben ja wirklich einige Flüchtlingswellen in dieser Zeit erlebt, zum Beispiel 2015 und 2016.
Ja, daran erinnere ich mich noch.
Und jetzt auch momentan mit dem Ukraine-Krieg. Viele Menschen aus der Ukraine müssen hierher flüchten. Es gibt wieder eine neue Flüchtlingswelle. Und Sie, Herr Blume, als Religionswissenschaftler, was glauben Sie, wie wird sich das in der Zukunft entwickeln? Wie werden die Flüchtlingswellen sein und wie müssen wir uns darauf vorbereiten oder was müssen wir dann dabei beachten?
Wir leben hier in Stuttgart in einer sogenannten Arche-Region, so nenne ich das in meinem letzten Buch. Das heißt, wir leben in einer Region, wo die Menschen hinziehen und wo sie noch Zuflucht finden können. Aber weite Teile der Welt werden in 20, 30 Jahren nicht mehr bewohnbar sein. Und das heißt einerseits, dass jeder von Ihnen und jeder von uns, die wir hier leben, wir leben werden in einer Zeit leben, in der Flüchtlinge kommen. Ganz unterschiedliche, aus Afrika, aus der arabischen Welt, aus Asien, ganz unterschiedliche Religionen und so. Das heißt sozusagen, die Frage, wie gehen wir damit um, die wird sich jeder und jedem von uns stellen. Das ist sozusagen, wir haben das Glück, dass wir in einer Region aufwachsen können, wo es noch gut geht. Wir haben genügend Wasser bisher, aber jetzt auch durch den Krieg in der Ukraine, die Getreidepreise gehen gerade durch die Decke. Und viele Menschen in ärmeren Ländern können sich schon jetzt kaum noch ihr Brot leisten. Und wir werden, wenn wir Menschen bleiben wollen, also wir alle, ganz egal welcher Herkunft, also auch uns darauf einstellen müssen, dass wir andere aufnehmen. Also ich glaube, das Sonderkontingent war sozusagen unbewusst so ein bisschen so ein Vorreiter. Aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahrzehnten wird es mehr solcher Sachen brauchen. Wir werden Menschen retten müssen, die sich nicht mehr selber retten können. Ich weiß nicht, wie lange wir noch zuschauen wollen, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, weil sie gar keine andere Möglichkeit mehr sehen. Und ich glaube, das wird also Ihre Aufgabe, Ihre Generation auch sein. Wie gehen wir damit um, dass wir sitzen auf einem Rettungsboot und andere bitten uns, dass wir sie an Bord nehmen.
Genau, vielen Dank für Ihre Antworten. Wir haben hier das erste Themenbereich mit Michael Blume abgedeckt. Hier kommen wir zum nächsten. Und zwar zum Thema Religion. Hier ist wieder die Jana zusammen mit der
Marianne.
Genau. Und zwar Religion. Das ist ja ein sehr so richtig weites, umfangreiches Thema. Man kann echt viel darüber reden. Und vor allem Michael Blume ist ja auch Religionswissenschaftler. Das heißt, er ist darauf spezialisiert. Also haben wir auch ein paar Fragen an ihn.
Richtig?
Ja, ich denke auch, dass jeder eine Meinung dazu hat. Also Religion, wie du schon gesagt hast, ist ein vielfältiges Thema.
Genau, und es ist ja auch so, dass Menschen auch wegen ihrer Religion und Kultur verurteilt werden. Und deswegen wollen wir jetzt Michael Blume fragen, wie sehen Sie das eigentlich so? Was denken Sie darüber, dass Menschen über ihre Religion und Kultur eben beurteilt werden so? Wie sehen Sie das?
Ja, und ich bin echt gespannt auf die Antwort.
Ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht Malala Yousafzai kennt, zum Beispiel, eine muslimische Friedensnobelpreisträgerin. Sie hat in Pakistan und Afghanistan dafür gekämpft, dass auch Mädchen die Schule besuchen dürfen. Und sie ist dafür angegriffen worden und schwer verletzt worden und lebt jetzt in Großbritannien. Sie ist eine praktizierende Muslimin, sie trägt Kopftuch, sie betet und alles, aber sie sagt, ich will in einer Welt leben, in der einmal jedes Kind lesen und schreiben lernen kann. Und sie sagt außerdem, die Terroristen haben Angst vor einem Kind mit einem Stift. Und ich glaube, das trifft genau das.
Jana, du hast ja gesagt, dass bei Religion viele halt auch verurteilt werden und sehr schnell. Und vor allem die Juden,
genau.
Auch mit ihrer Vorgeschichte.
Ja, eine sehr krassen Vorgeschichte.
Genau, und genau diese Frage haben wir auch Michael Blume dann auch gestellt, was er eben darüber, also warum die Juden so schnell eben verurteilt werden und warum die gleich schuldig gemacht werden.
Genau, vor allem warum ausgerechnet Juden, richtig?
Genau.
Na, hören wir uns das nochmal an.
Wenn Leute an Verschwörungen glauben, ja, wenn Leute glauben irgendwie zum Beispiel das Covid-19-Virus, das sei eine Verschwörung und im Impfstoff sind Nanochips und die Fußballergebnisse sind abgesprochen und alles wird sozusagen von geheimen Mächten beherrscht. Wenn Leute an so Verschwörungszeug glauben, glauben sie eigentlich fast immer, dass da Jüdinnen und Juden dahinter stecken. Und warum ist das so? Das können wir inzwischen recht gut sagen in der Wissenschaft und das quasi erkunden wir natürlich auch immer mehr und verstehen es auch immer besser. Es liegt schlicht und ergreifend daran, dass das Judentum die erste Religion der Alphabetisierung war. Die erste Religion, in der die Heilige Schrift in Alphabetschrift gehalten worden ist. Also wenn Sie eine Synagoge besuchen, den Mittelpunkt der Synagoge, von jeder Synagoge, was bei Christen die Kirche, bei Muslimen die Moschee ist, das bildet im Judentum die Synagoge, das Lehrhaus mit der Tora. Und eine Tora-Rolle besteht aus 304.805 handgeschriebenen Alphabetbuchstaben. Nur dann ist es eine gültige Tora-Rolle, wenn es 304.805 mit einer Vogelfeder von Hand geschriebenen Alphabetbuchstaben sind. Einige werden Jesus kennen, Isa im Islam, von dem der sagt dann zum Beispiel auch, es darf sich kein Jota ändern an Gesetz des Moses. Und das ist genau das, das Jota ist der kleinste Buchstabe im Hebräischen und selbst der muss stimmen, sonst ist die ganze Tora-Rolle nicht gültig.
Also wir kommen jetzt zum Thema Bildung, ein sehr wichtiges Thema und ich bin die Mariam und ich bin hier mit
Mechlika.
Genau und Mechlika, ich würde dich gerne fragen, was denkst du eigentlich über Bildung, was ist für dich Bildung?
Also Mariam, ich denke, dass Bildung nicht nur um die Schule geht, sondern mehr um das echte Leben, also wie die Menschen miteinander umgehen und was sie tatsächlich für das Leben machen, wie sie die Menschenbeziehungen lernen. Ja.
Genau, und das haben wir dann auch Michael Blume gefragt, richtig?
Ja.
Und zwar, was für ihn eben Bildung ist.
Also Bildung ist super wichtig und super mächtig. Und der Begriff Bildung kommt selber auch aus der Tora, dem ersten Buch Mose. Da heißt es nämlich, der Mensch sei im Bilde Gottes geschaffen worden. Und daher kommt der Begriff Bildung. Dass nämlich in jedem Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, egal welches Geschlecht, steckt ein einzigartiges Potenzial. Und es ist die Aufgabe nicht nur der Eltern, sondern es ist die Aufgabe der ganzen Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass sie dieses Potenzial entfalten können. Aber durch den Buchdruck natürlich kam auch diese enorme Bildung. Und der Martin Luther, der auf der einen Seite Reformator war, aber auch übel antisemitisch drauf war und auch zum Beispiel an Hexerei geglaubt hat und so, mit einem Bein noch im Mittelalter stand und mit dem anderen Bein schon in der Moderne, der hat halt auch gesagt, alle müssen die Bibel lesen können, also müssen auch Mädchen die Gelegenheit haben, lesen und schreiben zu lernen. Und deswegen entwickelt sich dann Europa so nach vorne Und in der islamischen Welt, die damals noch führend war, die damals auch in vielerlei Hinsicht technologisch, militärisch und so weiter durchaus noch führend war, da wird 1485 gesagt, nein, die arabische Schrift, die ist heilig, die darf nicht gedruckt werden. Und deswegen setzt sich der Buchdruck in der islamischen Welt nicht durch, bis ins 19. Jahrhundert. Das ist quasi der Grund. Also wenn mir Leute sagen, ja, Blume, der Islam ist nicht mit Bildung vereinbar oder nicht mit Wissenschaft, Bullshit. Das hatte überhaupt nichts. Man kann genauso, es gibt heute muslimische Nobelpreisträgerinnen, muslimische Physiker, man kann das in jeder Religion hinbekommen. Sondern was eben damals passiert war, ist, man hat gesagt, die arabische Schrift darf man nicht drucken, dann blieben nur ganz wenige Leute, konnten lesen und schreiben. Bildung ist, ich hoffe, das ist auch deutlich geworden, also nicht nur eine Sache von gute Noten haben und Titel. Ein Professor hat mich unheimlich mal geärgert, als ich dann Doktor wurde, hat er zu mir gesagt, Michael, Glückwunsch, mit dem Doktortitel beginnt die Menschwerdung. Das fand ich voll übel, meine Eltern haben nicht studiert, ich bin aus einer Arbeiterfamilie, niemand in meiner Familie hatte studiert. Meine Mutter war Krankenschwester, mein Vater hat Zeitung ausgetragen. Und so zu tun, als ob man dann weniger Mensch wäre, wenn man das nicht hat, also das hat mich verletzt. Er hat es so halb spaßig gemeint, aber es stimmt einfach nicht. Jeder Mensch ist Mensch und das bedeutet, Bildung ist eben nicht nur einen akademischen Titel zu haben, sondern Bildung heißt Freundlichkeit, Bildung heißt Güte, Bildung heißt Menschen kennenlernen, die ich noch nicht kenne. Dialog heißt, sich selber besser kennenlernen, indem ich die oder den anderen befrage. Dann werde ich auch selber meiner Identität mehr bewusst, wenn ich mich mit anderen austausche. Das alles ist Bildung.
So, vielen Dank für Ihre Antworten hier. Hier ist wieder das Einleitungstour, und zwar die Janan zusammen mit der
Sarah.
Genau. Also, und zwar, wir hatten jetzt so echt tolle Antworten von Ihnen zu verschiedenen Themenbereichen, vor allem auf die Themenbereiche, wo Sie spezialisiert sind. Aber unser eigentliches Thema war ja das Leben mit und nach Corona von unserem Podcast. Und ja, dazu würden wir auch gern was hören, richtig, Sarah?
Ja, ich finde es auch interessant, mal von Ihnen zu wissen, wie Sie das so gesehen haben und was Sie einfach darüber denken. Bestimmt haben Sie auch vieles darüber zu erzählen.
Viele von Ihnen tragen ja oder müssen Masken tragen und Corona hat uns jetzt natürlich erschüttert. Sie haben auch sofort wieder gesehen, kamen sofort wieder diese Verschwörungsmythen auf gegen das Impfen, Querdenken-Demonstrationen, auch sofort wieder auch der Antisemitismus, aber auch Rassismus und so weiter. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben jetzt zum Beispiel gerade wieder gestern in China einen Fall gehabt, wo wieder ein Krankheitserreger für Tieren auf Menschen übergesprungen ist. Es wird auch nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Solange wir so viel Fleisch essen auf der Welt, solange wir die Lebensräume der Tiere zerstören, jetzt kommt noch die Klimakrise dazu, wird das Thema Gesundheit, Impfen, Medizin, Sie werden also gut zu tun haben, wird das auch ein Zukunftsthema bleiben. Meine Empfehlung dafür wäre eben auch einfach, suchen Sie sich gute Freunde, suchen Sie sich Leute, auf die Sie sich in schweren Zeiten verlassen können, ein liebevolles Umfeld, damit man auch die Schwerzeiten gehen kann. Orientieren Sie sich an Wissenschaft, denn ein Virus kümmert es nicht, ob wir ans glauben oder nicht. Es tötet eben einfach oder verletzt. Ich bin dreifach geimpft und alles. Mein Sohn hatte das Virus gehabt. Ich habe ihn versorgt, habe mich mit ihm isoliert, habe es dann selber bekommen. Und es war nicht nur eine Grippe. Also ich bin dann auch flach gelegen und flache Atmung und so. Wir werden diese Pandemie überstehen, es wird vielleicht neue Varianten geben, aber es werden wahrscheinlich in Ihrem Leben auch noch weitere Pandemien auftreten. Und auch da würde ich quasi empfehlen, auf der einen Seite auf der Gefühlsebene gucken, bin ich von Menschen umgeben, auf die ich mich verlassen kann, bin ich für andere da, dass, wenn ich mal Hilfe brauche, sie auch für mich da sind. Lieb ich, um sozusagen, dass ich auch wirklich das Gefühl habe, ich bin nicht einsam, ich bin nicht alleine. Und aber eben auch die vernünftige Seite informieren, sich vernünftig entscheiden, Impfungen, auch wenn Sie Kinder haben, Impfungen durchführen lassen, auf Ärztinnen hören, das ist ja eine Klassenkameradin, können Sie im Zweifelsfall fragen dann. Das sind quasi, was ich Ihnen einfach empfehlen möchte. Also die Covid-19-Pandemie wird nicht die letzte Pandemie unseres Lebens gewesen sein. Bei mir nicht, schon nicht und bei Ihnen erst recht nicht. Wir werden da noch einiges erleben. Aber trotzdem, also ich bin gar nicht so pessimistisch, weil es hat es noch nie in der Geschichte der Menschheit gegeben, dass noch während einer Pandemie unterwegs war, ein Impfstoff entwickelt werden konnte. Und zum Beispiel, Sie wissen selber, da waren Menschen türkischer Herkunft an vorderster Front auch mit beteiligt. Und die ganzen Impfstoffe, die jetzt wirklich funktionieren, sind alle von interkulturellen Teams entwickelt worden. Das sind Leute aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religion, die gesagt haben, wir sind jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir knacken dieses Virus und wir machen das gemeinsam. Und das wird genauso beim tollen Computerprojekt sein oder CERN, ja, bei der Physik zum Beispiel. Die großen Forschungsprojekte, die sind inzwischen alle interkulturell und international. Und da heißt es, es kommt nicht darauf an, wie du dich kleidest, sondern es kommt darauf an, was du im Kopf und im Herz hast. Und dann bilden wir ein Team. Und deswegen bin ich gar nicht so pessimistisch. Die Pandemien der Vergangenheit sind oft jahrelang gerollt und haben zum Beispiel die spanische Grippe Millionen Menschen getötet. Niemand hat einen Impfstoff dagegen. Und wir haben das diesmal geschafft, innerhalb von einem Jahr einen Impfstoff zu haben. Mit mir, in dem Fall Rheinland-Pfalz, aber das ist ja schon nah an Baden-Württemberg. Und CureVac hier in Tübingen ist ja auch eine recht coole Firma.
Wow, das war ja ein wilder Ritt durch viele interessante und spannende Themen. Hier sitzt wieder Ulrich Gerst und Milchgesellschaft Leisten.
Mechlika.
Und?
Merje.
Und gerade der Letzte, der Herr Blume, der hat uns schon sehr beeindruckt. Oder Mechlika, wie siehst du das?
Also ich finde es einfach sehr großartig, wie er die Antworten sehr überzeugend gegeben hat. Ich habe auch in der Irak 8 Jahre gelebt und die Sachen, die er dort gemacht hat, erlebt hat, erfährt hat, hat mich einfach sehr von Herzen
berührt.
Deswegen kann ich einfach, ich bin beeindruckt, wie er das gemacht hat, geschafft hat, in der Irak sehr viele Menschen gerettet hat.
Okay, cool, danke. Wirklich danke für dein Feedback. Miriam.
Also ich fand auch eigentlich immer eine Antwort auf diese ganzen Fragen zu haben, die wir uns alle gestellt haben. Es wurde mal auch Zeit und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die uns dabei unterstützt haben und die mitgemacht haben und auch an die Schule, die uns die Pizza bezahlt hat.
Die Pizza, die uns beim kreativen Prozess unterstützt hat. Und, was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, all die Gespräche, die wir geführt haben, die wurden vorher alle aufgezeichnet. So. Vielen Dank, wir hoffen, euch geht's gut. Schöne Sommerferien.